dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Platz! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschalten ist Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Ja, du denkst, ich sitze in Beutelsbach, aber ich sitze natürlich oberhalb des Neckarstadions.
Sieht man sofort. Finde ich cool, dass du dich draußen hingesetzt hast, um
alles
mit uns
aufgebaut, ja.
Genau heute diese Ausgabe aufzunehmen. Sebastian, wir haben es ja versprochen und zwar am Dienstag. Wir widmen uns heute mit einer Sonderfolge, wenn man so möchte, den sportlichen Themen beim VfB Stuttgart und wir haben richtig viel auf dem Tableau, wenn man so möchte. Transfer-Update, natürlich, ich weiß, ihr liebt es, wir auch, dementsprechend wird das unser erstes Thema sein. Der VfB ist in Japan, auch darüber wird zu sprechen sein. Der Supercup, Tickets, Auswärtstrikot und viel mehr. Wir wollen heute eine knackige Folge aufnehmen, deshalb lass uns vielleicht direkt reingehen. Ein Hinweis noch an der Stelle, den wir immer abgeben müssen. Wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das Abo, die Glocke, ihr wisst Bescheid. Sebastian, bist du bereit?
Ich bin bereit und noch ein Hinweis und eine Bitte von mir. Schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie bei euch so Remote-Folgen ankommen, weil wir haben uns heute dafür entschieden, Remote aufzunehmen, weil die Folge soll halt wirklich 60 Minuten gehen und wir brauchen allein für den Aufbau des Setups im Fanprojekt 60 Minuten. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen es Remote. Schreibt gerne mal rein, ob das für euch okay ist, ob ihr es gar nicht mögt, ob ihr es besser findet. Dann haben wir auch so ein kleines Gespür dafür, wie ihr tickt und ihr denkt.
So sieht's aus. Und jetzt zum Transfer-Update. Wir beginnen mit Thomas Castanaras. Da wurden Fakten geschaffen. Er hat seinen 2025 auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Bei solchen Einjahresverlängerungen liegt der Verdacht ja nahe, man habe das irgendwie nur gemacht, um den Spieler dann anschließend schnell direkt wieder verleihen zu können. So eine Leihe steht eigentlich nicht mehr im Raum, aber ich kann gleich schon mal vorwegschicken. Es ist jetzt nicht so, dass Thomas Castanaras bei einem guten Angebot den VfB nicht verlassen dürfte. Also es ist wohl so, dass man durchaus geguckt hat, ob es eine Möglichkeit gibt, Thomas Castanaras zum Beispiel in die zweite Liga zu verleihen. Bislang hat sich da noch nichts aufgetan. Wenn da jetzt was käme, ja, dann wäre man beim VfB Stuttgart natürlich auch gesprächsbereit. Aber Sebastian, ich glaube, so eine Verlängerung mit Thomas Castanaras, auch mit Hinblick auf die U21, da ist uns der wichtigste Torschütze der abgelaufenen Saison verloren gegangen, ist schon gut.
Ja, sehe ich auch so. Und wie die Stürmersituation in der ersten Mannschaft aussehen wird, ist ja auch noch ein bisschen volatil. Also ich denke, sowohl bei der zweiten Mannschaft, auch eventuell in irgendeiner Situation für die erste Mannschaft, kann das für Castanaras auch durchaus Sinn machen. Und er kann dem VfB da auch helfen.
Sehe ich ähnlich wie du. Was man grundsätzlich mal sagen kann zur Vorbereitung, also da hat Thomas Castanaras durchaus abgeliefert und wusste zu gefallen. Er ist hinter Demirovic, Woltemade und Diehl, wenn man so möchte, aktuell unser Stürmer Nummer 4. Das ist schon überraschend, wenn man sich überlegt, dass ein Moussanko und ein Wahid Fagir ja eigentlich mal geholt wurden zum VfB Stuttgart, um the next big thing zu werden. Also bei dem einen oder anderen bin ich auch schwer davon ausgegangen, es sollte nicht dazu kommen. Also das ist schon eine tolle Entwicklung, die Thomas Castanaras hier hingelegt hat. Und ja, ich bin mir sicher, dass ihm dieses Jahr in der dritten Liga gut täte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dann wirklich mit diesem Umweg zweite Mannschaft durchaus auch mal Möglichkeiten bekommt, sich bei der ersten Mannschaft wieder zu präsentieren. Und sowas in der Art deutete auch Fabian Wohlgemuth an, der meinte, dass Thomas seine Chancen im Profibereich bekommen wird. Und er bekommt sie ja auch aktuell, ist zum Beispiel in Japan mit dabei, hat da die Gelegenheit, sich zu zeigen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es denn dann abläuft, wenn er am 1. und 2. August zurückkehrt nach Stuttgart, ob er dann am 3. August direkt zum Drittligastart gegen Rostock auf dem Platz stehen wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber um das nochmal rund zu machen, Thomas Castanaras soll unsere U21 in der Liga halten. Finde ich gut.
Wäre super, aber wenn er direkt von der Japanreise dann nach Rostock fährt, kriegt er, glaube ich, wirklich einen ordentlichen Kulturschock. Also das kann man dem Jungen, glaube ich, nicht zumuten.
Das ist absolut richtig. Kommen wir zu Enzo Mio, da gibt es nicht allzu viel zu sagen. Wir haben ja schon vor einiger Zeit mal angedeutet, dass Enzo Mio, also schon ziemlich sicher hier beim VfB Stuttgart bleiben wird, aber es durchaus schon auch Überlegungen gibt. Ist da vielleicht ein erfolgreicher Club, der Interesse hat? Ist da ein potenter Club, der Interesse hat? Und dann könnte sich vielleicht auch ein Enzo Mio den Wechsel vorstellen. Wichtig ist, glaube ich, Enzo Mio, dass er in der Champions League spielen kann. Und das sind natürlich gute Chancen für den VfB Stuttgart, denn du musst erstmal einen Champions League Club finden, der Enzo Mio aktuell für die geforderte Ablöse, also es gibt eine Ausstiegsklausel sehr wahrscheinlich, kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen, aber man kann davon ausgehen, dass es die gibt. Also es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass es da jetzt einen Club gibt, der aus der Champions League direkt wirklich eben diese Kohle auf den Tisch legt und Enzo Mio da von Anfang an spielen kann. Er hat natürlich aktuell das Schaufenster Olympia, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber prinzipiell bin ich jetzt nicht gänzlich pessimistisch, ja, was Enzo Mio angeht, aber klar muss uns sein, wenn er jetzt bei Olympia komplett auftrumpft, regelmäßig gute Leistungen bringt, dann wird das Interessenten hervorrufen und die werden sich natürlich dann auch beim VfB erkundigen, wie es denn aussieht mit dieser Ausstiegsklausel. Und wir kennen das Business, Sebastian, es kann dann ganz schnell gehen. Wie optimistisch bist du, dass Enzo Mio auch in der kommenden Saison unser Trikot trägt?
Ich traue mich kaum noch, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil wir haben ja auch Chris Führig für Wechselkandidat Nummer 1 gehalten. Jetzt ist er wahrscheinlich einer derjenigen, der bleibt. Und wie du gesagt hast, es hängt, glaube ich, viel auch davon ab, wie das olympische Turnier für Enzo Mio läuft. Ich glaube, jetzt der erste Auftritt war okay, aber wenn er natürlich jetzt irgendwie avanciert zu einem Gesicht der Spiele oder einem Star des olympischen Fußballturniers, dann werden garantiert Interessenten kommen. Aber wie du gesagt hast, da zählt nicht nur das Geld, sondern auch das sportliche Standing. Also Champions League kann er beim VfB spielen. Ich glaube, darauf will er nicht verzichten. Insofern bin ich tatsächlich, auch wenn ich keine Prognose abgeben wollte, leicht optimistisch.
Kommen wir zu Silas. Der war einer der Top-Abgangskandidaten beim VfB für die Sommertransferperiode. Er bleibt aber. Stand jetzt, muss man dazu sagen. Und das freut uns natürlich sehr. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Silas Berater Mehmet Eser sagte letzte Woche, es gab verschiedene Vereine, die an Silas interessiert waren. Aber wir haben uns gemeinsam entschieden, beim VfB zu bleiben. Silas fühlt sich in Stuttgart zu Hause, freut sich auf die Champions League und möchte dem Verein und seinen tollen Fans noch viel zurückgeben. Sebastian, klar war eigentlich immer, dass der VfB Stuttgart Silas nicht loswerden wollte. Aber klar war auch, hätte sich ein Verein gemeldet und wäre bereit gewesen, 10 Millionen plus auf den Tisch zu legen, hätte man einen Wechsel in Betracht gezogen. Mir wurde gesagt, dass Silas relativ früh signalisierte, dass er in Stuttgart bleiben möchte und auch gerne Champions League spielen würde. Dann bleibt für mich zumindest nur noch eine Seite übrig, die ein Interesse an einem Wechsel gehabt haben könnte. Und das ist die Beraterseite, ja, ob jetzt hier versucht wurde, Silas auf dem Markt zu platzieren und über Beraterhonorar Geld mit ihm zu verdienen, darüber lässt sich am Ende nur spekulieren. Fakt ist, es gab nie irgendwie wirklich konkrete Verhandlungen zwischen dem VfB Stuttgart und gegebenenfalls interessierten Vereinen. Man hat zwar gehört, dass Lens, Auxerre und Villarreal auch Fulham angeklopft haben sollen, aber wie gesagt, konkret wurde es nie. Wir können also sagen, statt jetzt bleibt Silas beim VfB Stuttgart, bleibt einer von uns. Und wenn du mich fragst, bislang ist er für mich der Spieler in der Vorbereitung eigentlich. Der Spieler der Vorbereitung, schlechthin.
Ja, und die letzte Saison war ja für ihn jetzt nicht ganz so toll wie für vielleicht viele andere. Aber ich freue mich darauf, dass er jetzt wirklich auch anscheinend Bock drauf hat, beim VfB zu spielen, Champions League zu spielen. Und ich finde, so Spieler wie Silas sind auch total wichtig, weil wir Fans haben mit ihm ja viel durchgemacht. Sei es zwei schwere Verletzungen, sei es die Nummer da um seine Identität. Also wir sind ja wortwörtlich auch gemeinsam durch viel Scheiße gegangen halt. Ja. Und mich würde es halt so freuen, wenn er dann die Champions League-Saison genauso genießen kann wie wir. Und er bringt ja vom Potenzial her eigentlich alles mit, um auch in der Champions League die Leute zu begeistern. Und also ich würde mich freuen, wenn wir dann die Reise mit ihm, mit Silas gemeinsam antreten.
Ja, auch für Silas geht's nach all der Scheiße auf die Reise. Absolut richtig. Ich finde es nur, wie gesagt, interessant, dass es VfB-seitig nie das Bestreben gab, ihn abzugeben. Der Spieler selbst sich auch sehr, sehr wohl fühlt hier beim VfB Stuttgart und natürlich auch dankbar ist für alles, was der Verein für ihn getan hat und natürlich auch dankbar den Fans gegenüber. Und ja, dann ist es halt schon spannend, dass offensichtlich Berater versuchen, diesen Spieler davon zu überzeugen, dass ein Wechsel doch ganz okay sein könnte. Dementsprechend möchte ich einfach einfügen, Stand jetzt, und du sagtest es ja bereits am Dienstag, es ist unheimlich schwer, jetzt am 26.07. zu prognostizieren, was dann am 1. September Stand der Dinge sein wird. Aber vieles spricht eben dafür, dass sie das bleiben wird. Und dann sind wir schon beim nächsten Spieler, Chris Führig. Und auch bei ihm sieht vieles danach aus, dass er am 1. September noch Spieler des VfB Stuttgart sein wird. Er hat sich für die Champions League und den VfB entschieden, muss man an der Stelle sagen. Hängt auch damit zusammen, dass seine Ausstiegsklausel abgelaufen ist. Es gab wohl nicht die Angebote, die man sich so vorgestellt hat. Das kann man auch mal droppen. Ja, also er wollte wohl gern nach England gehen. Da gab es aber nichts, was ihn jetzt überzeugen konnte. Und dann hat er offensichtlich gemerkt, Mensch, in Cannstatt ist es eigentlich auch ganz schön. Und dann gab es wohl ein Telefonat zwischen Chris, Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth. Und in diesem Telefonat hat Chris dann den beiden mitgeteilt, dass er in Stuttgart bleiben wolle. Aber auch hier stand jetzt, Sebastian.
Genau, wir haben es ja schon so häufig gesagt, also natürlich, wenn die Begleitumstände und die Parameter so bleiben, wie sie jetzt sind, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Chris Führig bleibt, aber du hast letzte Sendung auch schon gesagt, sollte sich auf seiner Position bei einem bestimmten Verein irgendein Spieler verletzen und da gibt es dann Bedarf, dann sortiert sich der Markt nochmal komplett neu, da wird noch alles komplett durchgeschüttelt und ob das dann wirklich noch so ist, dass er in Stuttgart bleibt, das wird man sehen. Und ich bin da halt immer ein bisschen vorsichtig, 6 Wochen, fast 8 Wochen vor Ende oder vor Schließung des Transferfensters halt sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Und aber so wie es aussieht, kann er sich durchaus vorstellen, beim VfB zu bleiben, wenn sich nicht irgendwo anders noch eine sehr lukrative und attraktive Möglichkeit auftut.
Bei so klaren Prognosen, ja, kommt mir gleich weiter mal Anton in den Sinn, komischerweise, der ja fest mit dem großen Ausverkauf gerechnet hat hier beim VfB Stuttgart. Also viele Abgangskandidaten sehe ich aktuell nicht mehr, ja. Also da muss man auch mal abwarten, ob sich für den Herrn Anton der Wechsel nach Dortmund wirklich so lohnen wird. Hörte man ja letzte Woche auch schon davon, dass Nuri Sahin durchaus begeistert ist von Niklas Süle und Schlotterbeck auf der linken Abwehrseite eh schon gesetzt sei. Also es könnte sein, dass ein Waldemar Anton vielleicht gar nicht so oft in Erscheinung tritt beim BVB. Dann verdient er zwar immer noch richtig viel Geld, aber ob er sich das so vorgestellt hat, sei mal dahingestellt. Wir warten mal ab, wünschen ihm also nichts Schlechtes, aber sportlich wenig Erfolg. So würde ich es mal zusammenfassen.
So kann man sagen, ja.
Wenn wir in Dortmund sind, können wir auch gleich noch über Serhou Guirassy sprechen. Das ist jetzt nicht die heißeste News, dass Serhou Guirassy beim BVB unterschrieben hat, aber wir wollten es trotzdem noch mal kurz mit reinnehmen. Er hat also endlich den Medizincheck geschafft, hat einen 4-Jahres-Vertrag beim BVB unterzeichnet. Ja, ihr wisst es noch, die Außenbandverletzung verhinderte beinahe den Wechsel nach Dortmund. Serhou wird zwar zu Saisonbeginn für ein paar Spiele ausfallen. Man kann aber davon ausgehen, dass er am 4. Spieltag beim Spiel des BVB in Stuttgart wieder auf dem Platz stehen kann. Und Sebastian, ich bin der Meinung, dann hat er sich durchaus nochmal einen großen Applaus von den Stuttgart-Fans verdient, denn Serhou Guirassy hat sich hier immer korrekt verhalten und allen voran immer geliefert.
Ja, absolut. Und sein Wechsel, der lief auch quasi lupenrein ab. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich fühle mich da so ein bisschen an Gregor Kobel erinnert, der auch nie einen Hehl draus gemacht hat, dass er drüber nachdenkt zu wechseln und dann halt wirklich Nebengeräusche zu Dortmund gewechselt ist und auch immer in Stuttgart dann einen guten Empfang bekommen hat. Und ich glaube, ähnlich wird es auch mit Guirassy ablaufen. Da wird es niemanden beim VfB geben oder auch unter den Fans geben, der da irgendeinen besonderen Groll gegen ihn hegt. Denn er hat mit seinen Toren letztendlich dafür gesorgt, dass der VfB Champions League spielen kann, wenn auch ohne ihn. Aber gut, also wir können ja trotzdem profitieren.
Was ich nochmal festhalten möchte, wir werden jetzt hier keinen ganz großen Abgesang für Serhou Guirassy anstimmen, aber man muss schon sagen, also Serhou Guirassy hat sich in seinen 2 Jahren hier in Stuttgart wirklich zur VfB-Legende gemausert. Also ich werde den einfach nie vergessen. Was der uns beschert hat, vor allem natürlich in der abgelaufenen Saison, war unfassbar. Also natürlich die Anzahl an Toren, die er erzielt hat, dann aber auch die Art und Weise, wie er diese Tore erzielt hat, dann wie er sich präsentiert hat, also die Menschlichkeit, die Nähe, die er zugelassen hat. Wir haben von der VfB-Intimpremiere gesprochen, als er extra angereist ist, um einfach mit den Mitarbeitern im Endeffekt des VfB Stuttgart, auch mit der Presse, klar, aber in erster Linie, glaube ich, mit den Mitarbeitern des VfB Stuttgart und Mitarbeiterinnen an der Stelle sollen die nicht unerwähnt bleiben und natürlich auch mit Atakan Karasor sich zusammen diesen Film anzuschauen, das ist schon einfach was ganz Besonderes und ich nehme ihm jedes Wort ab, das er letzte Woche auf Instagram gepostet hat. Da gab es ja wirklich eine rührende Abschiedsbotschaft an die Stuttgarter Fans und du kannst wirklich stolz sein, solche Spieler in deinen Reihen gehabt zu haben, muss man an der Stelle sagen. Die kommen nicht mehr allzu oft vor. Es ist oft ein herzloses Business. Wir hatten gerade über den anderen Kollegen gesprochen, der nach Dortmund gewechselt ist. Also das ist, für, wie gesagt, für mich ein Spieler, den werde ich nie vergessen. Rein sportlich gesehen, aber auch menschlich gesehen, ist das ein massiver Verlust für den VfB Stuttgart. Zweifelsohne und anders als bei Weidemar Anton wünsche ich Serhou Guirassy tatsächlich richtig viel Glück. Aber auch hier muss ich beim Sportlichen leichte Abstriche machen, Herr Guirassy. Vielleicht kannst du mit der Nationalmannschaft richtig was reißen und dafür mit dem BVB für immer und ewig hinterm VfB landen. Damit könnten wir, glaube ich, ganz gut leben, Sebastian.
Ja, genau. Also viele Tore für Dortmund kann ich ihm nicht wünschen. Haben viele Leute gesagt, ja doch, wünsche ich ihm schon, aber keine Tore gegen Stuttgart. Aber nee, wenn er die Tore gegen andere Gegner schießt, hilft das ja trotzdem, Dortmund am VfB vorbeizuziehen. Insofern kann ich ihm leider nicht viele Tore wünschen. Aber natürlich bin ich ihm total dankbar über das, was er für den VfB geleistet hat. Und sich in so kurzer Zeit in die Herzen der Fans zu spielen das, und dabei noch so viele Tore zu schießen, da muss man sagen, er ist quasi der guineische Simon Terodde in der ersten Liga. Ne? Aber auch Simon Terodde hat es in der zweiten Liga geschafft mit seinen 25 Toren, mit dem Aufstieg. Und er hat auch wunderbare Tore geschossen und aus allen Lagen getroffen und sich wirklich in Rekordzeit, in einer Saison quasi, unsterblich gemacht, für mich jedenfalls, beim VfB auch ein Stürmer, den ich nie vergessen werde. Und Serhou Guirassy hat Ähnliches geschafft.
Der kongeniale Partner an Serhous Seite war, muss man sagen, Dennis Undav. Den haben wir mindestens genauso sehr ans Herz geschlossen wie Serhou. Die Frage ist nur, was ist denn nun mit Dennis? Kommt er zurück? Bleibt er in Brighton? Was wir sagen können, die Antwort darauf wird es wohl bald geben. Wir haben euch ja erzählt, dass Brighton den VfB etwas zappeln lässt und zockt. Daran hat sich eigentlich noch nichts geändert. Aber wir kommen so langsam in die entscheidende Phase. Ja, der VfB hat sich selber eine Deadline gegeben. Wenn bis zu einem festgelegten, aber nicht kommunizierten Datum keine Einigung in Sicht ist, wird man umschwenken. So viel kann man sagen und dann wird es wahrscheinlich einen anderen Sturmpartner für Ermedin Demirovic geben. Was man auch so hört, ist, dass die Personalie Undav auch intern zumindest mal für kontroverse Diskussionen sorgt. Ja, also das Gesamtpaket würde den VfB natürlich massiv belasten. Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass es Leute im Verein gibt, die von der Verpflichtung zu absoluten Mondpreisen nicht unbedingt begeistert wären. Klar ist natürlich der sportliche Mehrwert von Dennis, der ist gegeben, ja, also da müssen wir niemanden davon überzeugen, wir kennen ihn, wir wissen, was er zu leisten imstande ist, aber ist der VfB bereit, für Undav die Grenzen wirklich so weit nach oben zu verschieben? Die Frage, die muss man sich an der Mercedesstraße stellen und ja, dann, wenn man sie mit Ja beantwortet, muss man hoffen, dass Dennis Undav mindestens genauso gut ist wie in der abgelaufenen Saison. Sonst ist das natürlich schon nah dran an so einer berühmt-berüchtigten Champions-League-Falle, wenn du mich fragst, oder?
Ja, und eigentlich müsste er in der kommenden Saison noch besser sein, weil er ja ein Jahr älter wird. Und das ist ja so ein Stück weit das, nicht Problem, aber er ist ja auch kein ganz, ganz junger Spieler mehr. Und wenn man ihm dann langfristigen Vertrag gibt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man ihm nach Ablauf dieser Vertragslaufzeit dann noch mit Profit verkaufen kann oder dass er überhaupt noch einen großen Marktwert dann haben sollte. Und das muss man schon ganz genau abwägen. Du hast gesagt, die Deadline hat sich der VfB gesetzt, aber nicht kommuniziert. Also an die Öffentlichkeit nicht, klar, aber hat man die Richtung Brighton kommuniziert, weißt du das?
Ja, davon ist auszugehen. Also auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass man ein konkretes Datum benannt hat. Ich denke mal eher, da geht es um einen Zeitraum und der VfB selbst wird sich natürlich schon ein Datum setzen. Aber klar ist auch, wenn jetzt das Datum, nehmen wir mal an, der 28. Juli wäre, ja, ich spekuliere jetzt hier nur, und am 27. Juli scheint es dann den Durchbruch gegeben zu haben, aber man hat bis zum 28. Juli noch nicht finalisiert, wird man nicht sagen, nee, jetzt lassen wir es über die Wupper gehen. Ich gehe davon aus, wenn man das Gefühl hat, dass man vorankommt, dann wird man zuschnappen und dann ist es auch egal, ob es nochmal 2-3 Tage mehr oder weniger braucht. Also ich gehe mal davon aus, dass es eher um ein Zeitfenster geht, bis zu dem man Klarheit haben möchte. Und wie gesagt, was man an der Stelle verraten kann, ist, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Also wir werden jetzt hier nicht Mitte August sitzen und immer noch darüber spekulieren, ob Dennis Undav zum VfB kommt oder nicht. Was man, glaube ich, auch an der Stelle mal sagen kann, Sebastian, das ist fast schon exklusiv. Der VfB Stuttgart hat ja in diesem Transfer Sommer einen Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte getätigt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht der einzige Rekordtransfer bleiben wird, die ist sehr hoch. Bislang gingen wir davon aus, dass der VfB vielleicht nochmal einen Spieler holen wird, der über die Ablöse von Nicolas Gonzalez liegen wird, die ja damals bezahlt wurde, als er zum VfB kam. Ich glaube, wir können uns so weit aus dem Fenster lehnen und schon verraten, dass es durchaus möglich ist, dass der VfB sogar zwei Spieler verpflichten wird. Also zwei weitere, dann insgesamt drei, die über dieser Ablöse liegen.
Ja, und das ist dann durchaus spannend und ich hoffe, dass wir am Sonntag dann vielleicht auch eine Erklärung hören, wie sich der VfB das leisten kann, ohne in die Champions League-Falle reinzutappen und wo dann tatsächlich das Geld für diese Transfers herkommt. Klar, der VfB hat auch hohe Transfereinnahmen gehabt, aber man hat jetzt auch wirklich sehr, sehr hohe Ausgaben und wie das dann auch funktionieren soll mit den Gehaltsgefügen, wenn man dann vielleicht übernächste Saison nicht mehr Champions League spielt, aber da werden wir, hoffe ich mal, am Sonntag was zu hören, aber die Pläne sind sehr ehrgeizig auf jeden Fall.
Vielleicht hören wir ja auch am Sonntag was zu neuen Spielern. Es nicht das erste Mal, dass es ein Bonbon für die Mitglieder gibt. Und ich gehe davon aus, dass es am Sonntag jetzt nicht allzu viele gute Neuigkeiten für uns VfB-Mitglieder geben wird. Vielleicht präsentiert man ja einen Neuzugang. Aber ich kann schon mal vorwegschicken, die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist relativ gering. Also
ja, auch schön, wenn Dennis Undaff die Versammlung leitet. Wer
weiß. Du meinst, wenn Klaus Vogt abgewählt wird, dass danach Dennis Undaff als Interimspräsident einfach, dann ist er ja quasi beim VfB. Genau, der Vereinsberater. Holt Dennis Undaff zurück zum VfB.
Das ist er könnte ja als Präsident einsetzen, so Dennis Undaff, der ein Mitglied ist.
Finde ich gut. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zur Deadline, die gesetzt wurde. Man hofft natürlich, dass man mit so einer Deadline auch den Vertragspartner sozusagen ein Stück weit unter Druck setzen kann. Ob das funktionieren wird, schwierig zu sagen, denn klar, wir haben es gesagt, Brighton zockt so ein Stück weit, aber Brighton möchte sich auch absichern. Das Thema ist nämlich João Pedro, das ist der aktuelle Stürmer von Fabian Hürzeler und der Stürmer spekuliert ebenfalls auf einen Wechsel. Der hat in der abgelaufenen Saison 40 Pflichtspiele bestritten, 20 Tore erzielt. Das ruft natürlich Interessenten auf den Plan und sollte Pedro Brighton verlassen, wird Undaff Stand jetzt nicht verkauft. So einfach ist das im Endeffekt. So,
genau, schöner Plot-Twist wäre ja, wenn Pedro dann zum VfB wechselt.
ich glaube, das können wir uns in dem Fall wirklich nicht leisten. Aber spannend wäre es natürlich schon. Nochmal zusammengefasst, also der VfB hat jetzt wohl nochmal ein verbessertes und, wie man hört, finales Angebot abgegeben. Wie hoch das genau ist, darüber können wir auch nur spekulieren. Irgendwie zwischen 23 und 25 Millionen Euro. Was man so vernommen hat aus der Mercedesstraße ist, dass man relativ optimistisch ist, dass dieses Angebot den Durchbruch bringen wird. Ja, was das Ganze so ein bisschen wieder einfängt, ja, diesen Optimismus, ist eine Aussage von Fabian Wohlgemuth, der befragt wurde, wie denn die Chancen stünden auf eine Undaff-Verpflichtung. Der sagte nämlich, Sebastian:
Ich habe keinen Eindruck. Man muss das sehr rational bewerten. Das ist seit Wochen eine volatile Situation. Da kann ich mich nicht an Gefühlen orientieren.
Ja, und ich würde sagen, dementsprechend wird natürlich nach Optionen Ausschau gehalten, die für den VfB Stuttgart in Frage kommen. Mindestens ein Stürmer soll noch kommen, und zwar ein guter. Und da sind wir dann bei Arnaud Kalimundou oder Kalimundou. Also so ganz genau habe ich es auch noch nicht rausgefunden, wie man den Kollegen ausspricht. Ich habe auch Kalimundou gehört, aber
wir werden es herausfinden. Ja, Kalimundou finde ich gut.
Kalimundou finde ich auch gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Stürmer und der soll angeblich auf der Shortlist von Fabian stehen. Spielt aktuell noch bei Stade Rennes, traf in der abgelaufenen Saison in 30 Ligaspielen 10-mal ins Tor, bereitete 4 Treffer vor. Das Problem bei ihm ist die Ablöse, muss man an der Stelle auch wieder sagen. Stade Rennes will über 20 Millionen für ihn und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der Typ ist halt auch ein Stück weit eine Wette. Er ist noch relativ jung, hat jetzt die Ligue 1 noch nicht komplett zusammengeschossen, sonst würden wir ihn auch nicht bekommen, ist schon klar. Er hat grandiose Anlagen, keine Frage, aber im Bereich der 20 Millionen, da denke ich mir dann schon, okay, da möchte ich eine gewisse Sicherheit haben, dass es auf jeden Fall funktioniert und dass es am Ende kein Experiment ist. Weil wir haben nicht so viel, pardon my French, fuck you money, dass wir da jetzt einfach mal so ein Experiment wagen können. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Also ähnlich, ne? Wenn du den nächsten Rekordtransfer oder fast Rekordtransfer tätigst, auf einen Spieler, der bei dem du jetzt nicht unbedingt sagen kannst, ob der in der Bundesliga überhaupt funktioniert, finde ich das dann auch relativ wagemutig. Also weiß ich nicht, ob ich da so ein besonders gutes Gefühl dabei hätte. Aber vielleicht ist auch die Zeit, mal was zu riskieren. Aber wie gesagt, wenn eine 2 vorne steht bei dem Betrag und es ist nicht 2 Millionen, sondern 20 Millionen, ist das schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage. Ich sag auch, wenn es in der Preisspanne zwischen 12 und 15 Millionen liegen würde, das Paket, beziehungsweise die Ablöse, dann wäre ich gar nicht so zögerlich. Aber ich feiere den Spieler ab. Alles, was ich gesehen habe, sieht super aus. Aber dennoch habe ich so immer ein Stück weit die Sorge, dass er sich vielleicht nicht so weiterentwickelt, wie wir uns das erhoffen. Und dass er vielleicht nicht so gut zum VfB passt, wie wir uns das erhoffen. Das Profil ist super spannend. Er ähnelt von der Spielweise durchaus Dennis Undaff, ist aber noch athletischer. Also das ist schon ein geiler Spieler, keine Frage. Und ich sehe es jetzt schon vor mir. In 2 Jahren werden wir uns ärgern, dass wir ihn nicht gezogen haben. Ja, aber also mein Bauchgefühl, und ich muss ja nichts entscheiden, deswegen ist es egal, ich kann ja einfach nur rumlabern, das sagt irgendwie no. Also ich würde eher darauf verzichten. Wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht, ob er zur Option wird. Wenn er zum VfB kommt, könnt ihr euch sicher sein, ich werde ihn abfeiern. Es ist ein geiler Spieler. Und wenn er diesen Weg weitergeht, den er bislang gegangen ist, dann wird der beim VfB auch durch die Decke gehen. Nur es gibt immer dieses kleine Aber. Ja? Also das haben wir schon bei vielen Spielern gedacht. Einen habe ich vorhin erwähnt, Wahid Fagir, komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Da ging es in eine ganz andere Richtung. Aber auch da haben alle gesagt, ja, also selbst wenn der sich jetzt nicht so rasant weiterentwickelt wie eben in Dänemark, wird er trotzdem seinen Weg gehen. Das ist ganz klar ein Spieler für die Bundesliga. So, jetzt gucken wir mal, wo er aktuell steht und dann reden wir weiter. Das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Der hatte sogar ein Probetraining. Jetzt im Juni war es, glaube ich, bei seinem Ex-Verein. Und die haben danach gesagt, ach, weißt was, also, ja, bleibt mal in Stuttgart. Also die waren auch nicht komplett überzeugt.
Genau, aber so als risikoaverser Brudler gebe ich dann tatsächlich lieber 20 Millionen für einen Spielertypen wie Demirovic aus, als für einen französischen Stürmer, dessen Namen ich bis vor wenigen Tagen noch nie gehört habe.
Ja, das Versäumnis, das kriegen wir aber auch noch in den Griff. Jetzt kennst du ihn zumindest. Wichtig für euch, aber an der Stelle nochmal, der VfB wird noch mindestens einen Stürmer verpflichten, vielleicht sogar noch einen zweiten, der dann vielleicht eher ein Projekt ist. Der andere, wie gesagt, ein etablierterer, der seine Leistung zumindest mal auf hohem Niveau schon nachweisen konnte, und der VfB will natürlich auch noch in der Abwehr aufrüsten. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte noch einen weiteren und sogar noch einen zweiten Stürmer hier mit ins Gespräch bringen. Die ploppten im Laufe der aktuellen Woche auf. Einmal El Bilal Touré. Das war der Rekordeinkauf von Atalanta Bergamo. Der kam für knapp 30 Millionen Euro im vergangenen Sommer, ja, von Udi Almeria, ist 22 Jahre alt, schaffte noch nicht so richtig den Durchbruch in der Serie A, muss man sagen, lag aber auch daran, dass er die komplette Hinrunde verletzt ausfiel. In der Rückrunde absolvierte er dann 11 Einsätze, erzielte 2 Tore. Also, das ist ein Spieler, der sehr, sehr teuer werden wird. Auch über 20 Millionen gehe ich von aus. Und das, was ich da jetzt bislang als Leistungsnachweis hatte, das ist für mich noch absurder als bei dem Kollegen davor. Davon würde ich wirklich kategorisch abraten. Also was überhaupt interessant sein könnte, wäre natürlich eine Leihe. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wie hoch ist die Leihgebühr? Wie viel Gehalt muss der VfB übernehmen? Also das wäre für mich ein Deal, den ich wahrscheinlich nicht eingehen würde.
Genau, aber das sieht man ja auch, wie es laufen kann. Ne? Du zahlst halt 30 Millionen plus Gehalt für die eine Saison und als Gegenwert bekommst du halt 2 Spiele in 11 Toren. Also, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es halt...
Andersrum, Sebastian, das wäre spektakulär gewesen. 2 Spiele, 11 Tore, dann...
Also, sorry.
Das wäre herausragend gewesen.
Das wären auch nicht nur 11 Tore gewesen, aber 11 Einsätze, 2 Tore und dafür dann 30 Millionen plus Gehalt für eine Saison. So kann es halt auch laufen, ne? Wenn man halt da die Schatulle aufmacht und eine Wette eingeht, die muss nicht unbedingt aufgehen.
Ja, dann gibt's noch den Kollegen Albert Gudmundsson, 27-jähriger Isländer vom FC Genua. Der bestritt in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele, erzielte 16 Tore, 5 Vorlagen. Das sind gute Werte, aber auch bei ihm sprechen wir von einem Marktwert von 30 Millionen Euro. Und was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass es extrem viele Gerüchte aus Italien kommen. Und ich glaube, das liegt halt echt daran, dass dieser Transferjournalismus in Italien nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ich glaube tatsächlich, dass es da ganz, ganz viele Journalisten gibt, die halt ständig mit irgendwelchen Gerüchten aufwarten, ja, um eine gewisse Relevanz vorzutäuschen. Ja, also nicht jeder Spieler, der aktuell durch Italien getrieben wird, wie so eine Sau durchs Wilmersdorf, so ist es richtig, der möchte zum VfB und andersrum, der VfB möchte auch nicht jeden Spieler, der da aktuell gedroppt wird. Das ist ein Business, das dürft ihr an der Stelle nicht vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die von mir gerade genannten Spieler zum VfB kommen, die halte ich für relativ unwahrscheinlich. Es gibt noch einen Kollegen, da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein, aber bei Gudmundsson 30 Millionen. Ain't happening. Aber ich wollte es nur kurz mal erwähnen, damit man das vielleicht auch mal einordnet, dass hier nicht jeder Quatsch, der im Internet steht, auch direkt bedeutet, dass der VfB Stuttgart hier vorführt und in Verhandlungsgespräche geht. Veit Fagir, haben wir gerade eben schon kurz gerissen, da wollte ich nur noch ergänzen, der kann den VfB Stuttgart verlassen. Man sieht aktuell keine Zukunft. Problem ist bei Veit, er hat ein relativ hohes Gehalt, also ein sehr hohes, wenn man so möchte. Und es wird kaum möglich sein, einen Verein zu finden, der in eine ähnliche Sphäre vordringt, was das Gehalt anbelangt. Und dementsprechend ist man vielleicht auch zögerlich auf der Fahrerseite. Es könnte natürlich auch sein, dass er noch beim VfB 2 ein bisschen reüssiert. Vielleicht hilft ihm das dann auch, einen neuen Verein zu finden. Aber wie gesagt, die Ansage ist, dass Fahrer sich einen neuen Verein suchen kann. Bei Mo Sanko ist es so, dass man offen ist, wenn was Gutes kommt, ihn abzugeben. Auch er verdient relativ viel Geld beim VfB Stuttgart. Auch da wird es schwer sein, einen Verein zu finden, der dieses Gehalt mitgehen kann. Bei Mo Sanko sehe ich aber durchaus noch die Möglichkeit, dass er eben auch über die U21 vielleicht nochmal einen Schritt machen kann. Aber aktuell sind diese beiden Versprechungen der Vergangenheit, muss man ja sagen, beim VfB keine Option für den Profikader. Dementsprechend sind beide ja auch nicht mit nach Japan gefahren, werden jetzt bei der U21 mittrainieren und können, sofern sie einen Verein finden, den VfB verlassen. Sehr, sehr schade. Da haben wir gesehen, was passiert, wenn die Wette nicht aufgeht. Natürlich waren das auch andere Ablösen als 20, 22 Millionen, die ja jetzt im Raum stehen. Dean Huijsen, Sebastian, kannst du dich erinnern?
Ja, ja, klar.
Ich habe es ja vor ein paar Tagen gesagt. Wenn überhaupt, kommt für mich Umar Solé als rechter Innenverteidiger in Frage. Dazu gibt's aber leider keinen neuen Stand. Anders sieht es bei Dean Huijsen aus. Da sagte ich vor ein paar Tagen, ist kalt. Warum habe ich das gesagt? Weil es zu mir hieß, viel zu teuer für die gebotene Qualität. Das war schon eine klare Ansage. Was man immer so hört, war, dass Dean Huijsen von Juventus Turin für 20 Millionen Euro diesen Verein verlassen dürfte. Und das wäre, das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal erklärt, für einen 19-Jährigen ein absolutes Brett. Ja, zweifellos, auch hier, Huijsen ist ein super spannender Spieler, der übrigens auch offensiv durchaus etwas zu bieten hat. Also ich habe schon mal ein bisschen vorgefühlt, habe mich schon mal mit dem Spieler näher beschäftigt. Der ist also in Sachen Standards wirklich eine absolute Wucht. Da hätten wir echt mal so einen Spezialisten vorne drin, der ja durchaus auch 3, 4, 5 Tore machen kann in der Saison nach Eckbällen. Aber ja, so richtig überzeugt bin ich bislang noch nicht von diesem 20-Millionen-Paket für einen 19-Jährigen. Der Kicker berichtete jetzt davon, dass der VfB ein erstes Angebot über 7,5 Millionen Euro abgegeben haben soll. Da sage ich mal, okay, jetzt sind wir in einer Range, wo es vielleicht Sinn machen könnte. Aber dann gibt's noch die Sache, dass man aus Italien hört, und wie gesagt, ich habe es gerade eben schon angedeutet, man muss da vorsichtig sein, man hört da aus Italien, dass der Spieler noch nicht zu 100% vom VfB überzeugt sei und darauf spekuliert, potentere Clubs zu finden, die ihn verpflichten wollen. Und auch Juve möchte wohl mehr Kohle sehen als eben diese angebotenen 7,5 Millionen, vorausgesetzt, das stimmt. Juve braucht Kohle, weil sie Todibo von Nizza loseisen wollen. Also da gibt's so ein paar Dinge, die sich aktuell bedingen, muss man sagen. Also ich sehe es so, Sebastian, wenn Huijsen hier nicht 100% vom VfB überzeugt ist, dann würde ich es gleich lassen. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fabian Wohlgemuth hier versucht, einen Spieler rein mit Geld zu überreden. Ja, also ich glaube schon, dass man beim VfB Stuttgart darauf setzt, dass die Spieler Feuer und Flamme sind, wenn sie vom VfB angesprochen werden, für den Verein zu spielen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man es am Ende auch lassen. Wenn das aber alles jetzt, sage ich mal, nicht zutrifft, was man da aktuell liest, und der Spieler Interesse hat, für den VfB zu spielen, und es gelänge einem Fabian Wohlgemuth, diesen Spieler für, ich sag mal, irgendwie in der Range 8 bis 12 Millionen zu verpflichten, dann finde ich, ist das wirklich eine spannende Option für den Posten neben Jeff Chabot. Wie siehst du's?
Ja, absolut. Aber es sind halt so viele Faktoren, und jetzt kam ja, glaube ich, in den letzten Tagen auch noch der FC Bournemouth irgendwie mit ins Spiel als Interessent, und das finde ich dann schon wieder ein bisschen seltsam, weil ich glaube, die spielen nicht international und
Ich bin im Niemandsland der Premier League.
Genau, und entweder wenn jetzt der Spieler sagt, ich will irgendwo hinwechseln, wo ich Champions League spielen kann, dann ist es mal eine Ansage. Aber wenn er sagt, ich könnte mir aber auch Bournemouth vorstellen, weil die halt mehr Geld zahlen, dann weiß ich nicht, ob das so ein Spieler ist, der nicht vielleicht auf die falschen Werte und Werte in dem Fall haben dann Euro- oder Dollarzeichen setzt. Also insofern bin ich da durchaus skeptisch.
Ja, man muss da extrem vorsichtig sein. Also ich möchte es hier nochmal hinterlegen. Diese ganzen Sachen, die man da aktuell liest, die werden aus Italien nach Deutschland gespült. Ja, und da ist so viel Quatsch mit dabei. Ja, also das kann kompletter Bullshit sein, dass dieser Spieler eben nicht committed ist für die Aufgabe VfB Stuttgart. Es könnte genauso gut sein, dass er sagt, ey, ich möchte unbedingt zum VfB, aber der VfB sagt, also wir zahlen halt keine 15 Millionen für dich. Wir würden dich gern verpflichten, aber ist bei uns im Budget nicht drin. Das ist schwer zu sagen. Klar ist, dass der Spieler für den VfB Stuttgart interessant ist. Klar ist auch, dass Heusen gerne in der Champions League spielen würde und dass er ganz, ganz viel mitbringt, was dafür spricht, dass man selbst mit 12, 13 Millionen in Ablösesumme gesprochen da immer noch von ausgehen könnte, dass oder kann, dass der VfB diesen Spieler in 2-3 Jahren für deutlich mehr Geld verkaufen kann. Aber ja, also eine Garantie gibt es halt nicht, aber spannend wäre dieser Spieler allemal. Ein anderer Spieler, der jetzt in den letzten Tagen auch aufploppte, den finde ich auch wiederum interessant. Wir reden von Sepp Vandenberg, den kennst du mit Sicherheit, denn der spielte in der vergangenen Saison in Mainz, war dort
und wurde ganz übel von Kirassi vernascht vor dem einen Tor, oder?
Das ist absolut richtig. Aber er hat sich stabilisiert im Laufe der Saison, muss man sagen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass er im Jahr zuvor für Schalke auflief, die ja grandios abgestiegen sind, also ich weiß nicht, wie viele Gegentore die schlucken mussten, aber es waren viele. Und es gab ja da auch noch den Umstand, dass sie fast den Tasmania-Berlin-Rekord gebrochen haben. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für den Abwehrspieler, der ja mit auf dem Platz stand. Dann wirst du wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, bloß nicht den zum VfB Stuttgart bringen. Aber das ist ein sehr, sehr hochveranlagter, junger, gut ausgebildeter Innenverteidiger, der ja, wie gesagt, aktuell in Liverpool verweilt, auch ja von Jürgen Klopp verpflichtet wurde vor einiger Zeit. Jetzt macht er gerade eine US-PR-Tour mit seinem Stammverein. Und das Thema bei ihm ist natürlich auch wieder die Ablöse, muss man sagen. Der VfB muss wohl irgendwas zwischen 12 und 17,5 Millionen in die Hand nehmen, um ihn zu verpflichten. Vielleicht ist auch hier eine Leihe der Schlüssel. Ich weiß es nicht. Es heißt aus England, dass Liverpool und auch Vandenberg eigentlich auf einen richtigen Vereinswechsel drängen. Also wenn er irgendwo hingeht, dann soll das ein neuer Festvertrag sein, kein Leihvertrag. Dennoch würde ich sagen, auch wieder ein interessanter Spieler für den VfB Stuttgart. Es ist abhängig von Gehalt für den Spieler, wie immer, und natürlich auch Ablöse. Auch hier würde ich sagen, wenn du irgendwie auf 12 Millionen kommen könntest, und von mir ist auch 13 und Boni, finde ich das schon eine spannende Lösung für den VfB. Hast du einen Favoriten?
Ja, aber andererseits, ich meine, warum soll denn ein Spieler, der mit Schalke abgestiegen ist und dann für Mainz eine, aus meiner Sicht, aus der Ferne durchschnittliche Bundesliga-Saison gespielt hat, warum soll der auf einmal 15 Millionen kosten? Also ich muss sagen, ich verstehe das Ganze nicht mehr. Nur weil er zu Liverpool gewechselt ist. Und warum kaufen die den überhaupt? Also ich verstehe das nicht.
Das sind Lose. Du verstehst das, glaube ich, schon.
Ja, schon.
Das sind
schon.
Lose, die man kauft. Und diese Lose, die möchte man jetzt offensichtlich abgeben, weil man nicht mehr davon überzeugt ist, dass dieses Los, was man sich einmal geholt hat, einen Gewinn verspricht. Das ist ja mit Heusen auch nicht anders. Der ist ja auch nicht zu Juve gelost worden, sondern auch da hat man sich gedacht, Mensch, den Spieler holen wir, bilden ihn aus und irgendwann wird er für uns große Erfolge feiern für Juve. Jetzt sieht es danach aus, dass er einfach zu wenig Einsatzzeit bekommt für Juventus Turin und da muss man sich, da gebe ich dir absolut recht, natürlich schon die Frage stellen, kann der VfB Stuttgart dann dieses Los, was sich vielleicht nicht ganz ausbezahlt hat oder was nicht ganz aufging für diese beiden von mir gerade genannten Clubs, kann der VfB Stuttgart dann sich dieses Los leisten? Und das ist natürlich die Aufgabe von Fabian Wohlgemuth, den Spieler vernünftig einzuschätzen, zu scouten und dann überlegen, ist das Risiko einzugehen, so viel Geld in die Hand zu nehmen für Spieler, die bislang jetzt noch nicht komplett durch die Decke gegangen sind. Also man kann ja sagen, was man möchte. Natürlich war auch ein Eremedin Demirovic sehr teuer für den VfB, aber der hat ja zumindest mal Leistung nachgewiesen, ja, und war der ganz klare Unterschiedsspieler in Augsburg, ja. 50% der Tore, die in Augsburg erzielt wurden, da war Demirovic mit beteiligt. So. Wenn ich natürlich jetzt als einzigen statistischen Wert mit vorbringen kann, ja, 50% der Gegentore, die Mainz bekommen hat, da war Sepp Vandenberg mit verantwortlich. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Argument, warum ich ihn verpflichten würde. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass beide Spieler, nach dem, was ich mir jetzt bei Wisecout angeschaut habe, wirklich so hoch veranlagt sind und auch so gute Leistungen schon gezeigt haben, dass du wahrscheinlich wirklich im zweistelligen Millionenbereich bist, um so eine Qualität zu bekommen. Also das ist halt die Thematik. Du kannst auch hier an der Stelle natürlich zocken, kannst dir sagen, okay, jetzt hole ich halt irgendwie einen Spieler, der kostet 3 Millionen, ja, Und vielleicht funktioniert das super. Und das ist der nächste Waldemar Anton oder von mir aus der nächste Maxi Mittelstädt. Das ist vielleicht der bessere Vergleich. Aber genauso kann es halt auch massiv scheitern. Und wenn du dann keine Option B hast sozusagen und vielleicht ein Rouault, der auch dann mal ein Tal durchläuft, ja, nachdem es für ihn immer nach oben ging, aber es kann auch sein, und dann eben dein Neuzugang auch nicht richtig funktioniert, wird es natürlich schwierig. Deswegen muss diese Entscheidung meiner Meinung nach sitzen, hinten in der Innenverteidigung, da brauchen wir einfach noch einen guten Mann. Ich vertraue da durchaus auch auf Rouault, der hat bislang immer abgeliefert, wenn er gespielt hat, also das kann auch gut funktionieren, aber ich hätte halt einfach noch eine ernstzunehmende Konkurrenz für Anthony Rouault. Weil vielleicht war es auch nur deshalb, dass er so abgeliefert hat, weil er wusste, ja, wenn ich locker lasse, bin ich hier raus. Ja, dann spiele ich halt nicht mehr. Deswegen wäre mir wohler, wir holen Oma Solé. Darauf wollte ich
eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Nein, doch jemand so ist ja völlig okay. Ich bin nur wirklich immer wieder entsetzt, ob der Preisgestaltung und Preisgefüge, was irgendwie in den letzten Jahren komplett absurd geworden ist und für mich keinen reellen Gegenwert mehr zu dem liefert, was der Spieler leisten kann. Ich erinnere mich, als der VfB mit Sven Mislintat mal an Nico Schlotterbeck dran war, da war der zu teuer. Ich glaube, da war das die Nachfrage
12 oder so?
12 bis 15, aber da war Nico Schlotterbeck halt auch klar der allerbeste bei Freiburg und einer der besten Innenverteidiger der Liga. Und dann hat man gesagt, okay, ein junger Spieler und der kostet 12 bis 15 und jetzt sollst du halt mehr zahlen für einen Spieler, den zumindest ich als Durchschnitt wahrnehme halt. Ne? Ja, und das finde ich halt krass, auch als Landsmann, Micky van der Feen von Wolfsburg nach England, glaube ich, gewechselt ist für einen absurden Preis. Ja,
aber das war für mich schon immer ein Spieler, den fand ich mega geil. Also
als
ich in Wolfsburg gesehen habe, habe ich gedacht, der ist so brutal gut und den finde ich immer noch brutal gut. Aber ich weiß natürlich auch, was du hinaus willst. Klar, das sind Geldeinsätze mittlerweile, was natürlich an der Champions League liegt. Das ist Wahnsinn, ja. Also der VfB, weiß ich nicht, müsste man jetzt mal ausrechnen, hat wahrscheinlich in den letzten 4 Jahren keine 20, 30 Millionen Euro für neue Spieler zusammengerechnet ausgegeben. Und jetzt eben da so ein Brett hinzulegen, ist schon heftig. Aber auf der anderen Seite hat der VfB halt auch Werte geschaffen. Deswegen sind wir in die Champions League gekommen, haben Spieler dann durchaus auch teuer verkauft. Und du musst natürlich gucken, dass du die Qualität irgendwie kompensierst, die dir weggebrochen ist. Und dann bist du halt bei solchen Spielern, weil wenn du nochmal ein Regal oben drüber reingreifen möchtest, dann bist du halt in noch ganz anderen Sphären. Das ist wirklich, ist eine schwierige Situation, glaube ich, aktuell für Fabian Wohlgemuth. Aber wenn man jetzt einfach mal bewertet, was er bislang verpflichtet hat, muss ich halt einfach sagen, hat das Hand und Fuß. Ob es aufgeht, wird sich zeigen. Aber für mich macht das alles Sinn und sieht gut aus. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass er jetzt ja für den Posten rechts in der Innenverteidigung auch nochmal ein gutes Händchen beweist. Und mal sehen, vielleicht wird es auch ein ganz anderer, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber Omar Solé ist der Pick. Gut, so was denn. Am Donnerstag ist der VfB zu seiner ersten Japan-Reise aufgebrochen und wird bis zum 1. August dort verweilen. Wobei, mir fällt gerade eine, stimmt nicht ganz, 96 war der VfB schon mal auf Japan-Tour. Allerdings sind mir da die Hintergründe nicht bekannt. Und es gab auch noch einen dritten Japan-Aufenthalt, habe ich jetzt in der Pressemitteilung des VfB Stuttgart gelesen. Aber da weiß ich wirklich gar nichts drüber. Ja, es gab wohl insgesamt 3 Japan-Reisen des VfB Stuttgart und insgesamt 5 Asien-Touren des VfB.
Da schau her.
Ja, da kann man nochmal was lernen. Und es hat schon irgendwas von Auslandsreise eines Politikressorts, wenn du das so möchtest. Ja, unsere Wirtschaftsdelegation heißt dann halt Mercedes, Porsche beziehungsweise Kärcher und Advantest. Die sind nämlich als VfB-Exclusive-Partner mit dabei. Außerdem begeben sich etwa 70 Personen, bestehend aus Lizenzspielern, Trainerteam, Staff, Vorstand, Legenden, VfB-Mitarbeitenden, Sponsoren, Partnern, Dienstleistern und natürlich Fritzle mit auf die Reise nach Japan. Schön. Wir sind hier in Stuttgart, damit wir am Sonntag die Mitgliederversammlung besuchen können. Wir hätten natürlich mitkommen dürfen, aber haben gesagt, die Mitgliederversammlung steht über allem.
Ist viel
wichtiger. Quatsch, natürlich nicht. ich würde mal sagen, wir schauen ganz kurz mal auf den Kader, den der VfB Stuttgart nach Japan schickt. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen, die wir ansprechen sollten. Insgesamt fahren 28 Spieler mit nach Japan. 2 davon werden nur trainieren, gehen wir gleich drauf ein. Die Torhüter sind Alex Nübel, Fabian Bredlow und Stefan Driaccia. Dann in der Abwehr Jeff Chabot, Anthony Rouault, Pascal Stenzel, Ramon Hendricks, Franz Kretzig, Henry Chase, Max Herbert, dann Axel Sagadou und Josh Wagnermann. Das sind die beiden, die nur trainieren werden. Und zu Josh können wir vielleicht noch kurz was sagen. Da meinte nämlich Sebastian Hoeneß, dass Josh in richtig guter Verfassung wäre, aber man vorsichtig mit der Belastung sein müsste. Sebastian, kannst du das Zitat von Sebastian Hoeneß noch mal kurz weitergeben?
Ja, aber sehr gerne. Er sagte, es geht jetzt darum, kein Risiko einzugehen, dass da noch mal ein Tritt drauf kommt und möglicherweise was bricht. Es ist alles okay. Jetzt muss sich der Knochen einfach noch richtig gut stabilisieren, damit er voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann.
Ja, und das finde ich jetzt schon noch mal spannend. Ja, also nach der Rückkehr aus Japan ist dann wohl noch mal eine Untersuchung vorgesehen, wobei der Fuß nochmals von allen Seiten gecheckt wird. Und man habe die Hoffnung, so sagt es Hoeneß ja, dass er dann vollständig ausgeheilt ist. Und in dem Moment wird er dann wohl auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Also wenn ich mir das so anhöre, was Sebastian Hoeneß da sagt, das klingt auch so ein Stück weit danach, müsste klappen, könnte halten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit Josh Wagnermann aktuell ist. Also es hört sich fast so an, als ob der VfB ja auch so ein bisschen spekuliert, ob das so eine Verletzung ist, wo man wirklich von Tag zu Tag oder vielleicht sogar von Woche zu Woche, weiß ich nicht, drauf achten muss, wo stehen wir, wie belastbar ist er. So eine richtig feste Prognose möchte der VfB noch nicht nach draußen kommunizieren. Den Eindruck habe ich zumindest gewonnen.
Ja, klingt fast so, ne? Also, ja, wie du sagst, eigentlich, er sagt ja, es ist alles okay, also eigentlich ist alles okay, aber wir warten mal lieber noch ab, ob wirklich alles okay ist. Man scheint da auch wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein, was ja auch angesichts der Verletzungshistorie von Joshua Wagnermann wahrscheinlich kein Fehler ist und lieber ein bisschen länger warten und kein Risiko eingehen und hoffen, dass er dann wirklich zum Saisonauftakt ja wieder voll mit dabei ist.
Ja, und das steht eigentlich schon ja in Jeopardy, wenn man so möchte, weil ich glaube nicht, dass ein Einsatz zum ersten Bundesligaspieltag realistisch ist. Das wird zumindest mal sehr, sehr knapp. Und wenn wir dann überlegen, Stergiou ist noch nicht mal wieder im Training, muss man sagen, gut, dass wir Kalle haben. Also da hat sich die Vertragsverlängerung schon gelohnt, wenn du mich fragst.
Absolut. Ja. Das wird der beste Stenzel aller Zeiten werden.
Der Champions League Stenzel.
Champions League Stenzel, ja.
Ist krass. Im Mittelfeld sind dabei Angelo Stiller, Atakan Karasor, Sidas, Jamie Leveling, Wuyong Chong, Yannick Keitel, Luca Raimund, Ömer Beyers, Samuele Di Benedetto, Efe Korkut, Christopher Olivier und Musa Cissé. Und im Angriff haben wir Ermedin Demirovic, Nick Woltemade, Justin Diehl und Thomas Castanaras im Kader. Nicht mit dabei, und da sollten wir auch drauf blicken und das ein bisschen einordnen, sind Dennis Simon, der fest für die U21 eingeplant ist und dementsprechend hier trainieren wird und sich vorbereitet auf den 3. August. Da geht's wie gesagt los. Gleiches gilt für Alexandre Azevedo, auch der wird für die U21 zum Einsatz kommen. Mosanko, Wahid Fagir, vielleicht Optionen für die U21, aber man muss es so hart sagen, beide aussortiert. Ist einfach so. Kommen nicht mit nach Japan, dürfen hier ein Stück weit weiter trainieren, dürfen aber auch den Verein verlassen. Leonidas Stergiou, schon angedeutet, hat noch Urlaub. Gleiches gilt für Maxi Mittelstädt, Fabian Rieder und Chris Führig. Nicolas Nartey befindet sich weiterhin im Aufbautraining, war also auch keine Option. Und wer sich gewundert hat, dass Raul Paula nicht mit dabei war, da muss man sagen, der hat sich leider verletzt. Ja, also der wäre eigentlich mit nach Japan geflogen, stand im Kader, hat sich dann verletzt und Efe Korkut rückte für ihn nach. Da hofft man, dass Raul Paula bis zum Saisonstart, wie gesagt am 3. August, also U21 Saisonstart, ich sag's nochmal, wieder fit ist und mitspielen kann, so ist es richtig. Luca Pfeiffer, den wollen wir auch noch erwähnen, auch der wird noch eine ganze Weile verletzt ausfallen, hat sich ja das Bein gebrochen. Ja, also da geht erstmal gar nichts. Und Enzo Mio, den hatten wir vorhin schon mit dabei, da wollen wir jetzt nochmal kurz präzisieren, der ist bei Olympia. Ja, am vergangenen Mittwoch startete die französische U23 in das olympische Fußballturnier. Auftaktgegner in Marseille war die USA und Enzo Mio stand in der Startelf. Am Ende hieß es 3:0 für die Franzosen und Enzo bekam 70 Minuten auf dem Platz. Sebastian, hast du dir das Spiel angeschaut?
Nein, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und habe versucht, Enzo Mio auszumachen, ist mir aber nicht gelungen.
Ich habe mir das Spiel angeschaut und muss sagen, die ersten 25 Minuten, die waren durchaus gut. Also da hatte er sehr, sehr viele Ballaktionen, war sehr präsent, muss ich sagen. Und dann ließ das etwas nach. Also er war jetzt nicht schlecht oder so, das möchte ich damit nicht sagen, aber nicht mehr ganz so auffällig. Er konnte aber, und das gefiel mir richtig gut, immer wieder gute Aktionen gegen den Ball zeigen. Also da gefiel mir Enzo wirklich ausgesprochen gut. Das war insgesamt, würde ich sagen, ein sauberer Auftritt. Wenn ihr Bock habt, Enzo bei Olympia zu verfolgen, dann könnt ihr das tun am Samstag um 21 Uhr. Da steht die nächste Partie für Frankreich an gegen Guinea. Und wenn ihr am Samstag um 21 Uhr keine Zeit habt, dann habt ihr am Dienstag 19 Uhr die Gelegenheit, denn dann findet das letzte Gruppenspiel für Frankreich gegen Neuseeland statt. Also da gibt es dann nochmal Möglichkeiten, sich Enzo Mio genau anzuschauen. Das Finale, das olympische Finale, steigt übrigens am 9. August. Wer aber meint, das passt perfekt, dass Enzo dann am 17. August, ja, gegen Leverkusen wieder mit am Start ist. Den muss ich leider enttäuschen, denn nach Olympia bekommt Mio erstmal Urlaub. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass Enzo vor dem 31.8., also das erste Heimspiel der Saison gegen Mainz, hier wieder in Stuttgart aufschlagen wird, beziehungsweise einsatzfähig ist. Also ich glaube, was man so anpeilt, ist tatsächlich das erste Heimspiel, der zweite Bundesligaspieltag gegen Mainz. Sollte Enzo jetzt schon gegen Preußen Münster im Pokal dabei sein, ich sag mal, wäre es auch okay.
Ja, so früh wie möglich und Hauptsache, er läuft halt wieder auf für den VfB dann. Ne? Also und wenn der 31.8. verstrichen ist, dann haben wir ja auch ziemliche Sicherheit, wenn er dann für den VfB wieder aufläuft, dass es dann auch für die ganze Saison geht.
Was ich über Japan oder über die Reise noch sagen wollte, ich fand es interessant, mit was für einer Armada der VfB da auffährt. Ja, also 60 Kisten, insgesamt 2 Tonnen Gepäck wurden nach Japan transportiert. Und zwar von München aus, muss man sagen. Denn von dort aus ging es mit unterschiedlichen Linienflügen nach Osaka und dann weiter zum ersten Trainingsort nach Kyoto. Dort trainierte der VfB, oder anders, er wird dort trainieren, und zwar am Samstag öffentlich. Ja, und am Sonntag, 12 Uhr deutscher Zeit, gastiert man dann beim japanischen Erstligisten Kyoto Sanga FC. Wer nicht auf der MV ist, der kann dieses Spiel auf Sky und auf The Zone da sogar kostenlos sehen. Sebastian, wirst du dein Handy mitnehmen und während der MV so schauen, was der VfB gegen Kyoto aufs Feld bringt?
Ich meine, letztes Jahr wurde, glaube ich, Basketball geguckt während der MV. Auch der die Lizenzspieler, die da waren, haben fleißig Basketball geguckt. Und ich kann mir vorstellen, wenn es um 12 Uhr so ein paar Längen gibt, vielleicht bei der Vorstellung der Berichte oder vielleicht sind wir auch schon weiter, oder es gibt sogar schon eine Aussprache, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass der ein oder andere sein Handy zückt und mal guckt, was denn die VfB-Spieler in Japan so treiben.
Weiter zum Ablauf. Am Montag, also am 29. Juli, geht es dann nach Hiroshima. Dort steht für den 31. August eine weitere öffentliche Trainingseinheit an.
Und 31. Juli wahrscheinlich, weil so lange bleiben sie nicht in Japan. Stimmt,
das ist richtig. Das ist sehr wahrscheinlich der 31. Juli. Und am 1. August trifft man dann im zweiten Testspiel auf Sanfrecce Hiroshima. Auch das Spiel wird ab 11.30 Uhr deutscher Zeit auf Sky und The Zone übertragen. Ihr könnt euch grundsätzlich schon mal merken, also der VfB ist uns jetzt immer 7 Stunden voraus. Ja, also das ist die Zeitverschiebung, die zwischen Deutschland und Japan besteht. Heißt, wenn die Jungs in Japan um 10 Uhr trainieren, liegen wir noch im Bett, denn bei uns ist es dann erst um 3 Uhr morgens. So, das können wir uns schon mal merken. Nicht, dass er durcheinander kommt, auch was die Social Media Posts des VfB Stuttgart angeht. So ist das. Und Sebastian, was ich auch noch spannend fand, seit Einführung der Collectibles, schwieriges Thema, ja, seit Einführung der Collectibles Ende November haben wir von dem Angebot eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Und für die Japan-Reise ist oder sind die Collectibles aus der Versenkung wieder auferstanden. Es gab mehrere Quizrunden und heute habe ich gesehen limitierte Japan-Style-Karten. So. Mm. Und am Quiz habe ich teilgenommen, das kann ich schon mal sagen. Das ist tatsächlich spannend. Also das Quiz ist cool gemacht, echt super cool gemacht. Ich muss jetzt leider gestehen, von diesen 8 Fragen konnte ich nur 4 richtig beantworten. Oha. Also ihr könnt es gerne mal probieren. Da geht es natürlich so um die Connection VfB und Japan. Und ich habe mich geschämt. Ja, also es waren dann immer so Fragen, wo ich mir sicher war, ja, da kenne ich die Antwort, Multiple Choice, my ass, weiß ich eh. Und dann lese ich die Antworten. Moment mal, da ist ja die Antwort, die ich geben wollte, gar nicht dabei. Es ist ja auch merkwürdig. Also da habe ich abgelost, wenn man so möchte. Was ich dann auch mal gemacht habe, ich habe mich tatsächlich mal mit der Collectibles-Seite auseinandergesetzt, ja, und die sieht inzwischen, muss ich sagen, echt nice aus, catcht mich nur leider nicht, das kann ich an der Stelle sagen, weil ich einfach kein Geld für digitale Sammelkarten ausgeben will, aber so viel muss ich sagen, die Karten finde ich echt schick, also ich verstehe den Appeal, ja, nur, wie gesagt, ich wüsste jetzt halt nicht, was ich damit anfangen soll, aber mir hat zumindest mal Spaß gemacht, diese Quizze durchzulaufen und einfach sich nochmal mit diesem Thema Collectibles auseinanderzusetzen, weil der Start, ja, wir haben es ja auch uns angeschaut, wir haben mit Alexander Werle drüber gesprochen, den kann man durchaus als gescheitert bezeichnen.
Ja, aber deswegen fährt man jetzt ja vielleicht auch nach Japan mit den Collectibles im Gepäck, Thema neue Märkte erschließen. Wahrscheinlich sind die Japaner und Japanerinnen völlig heiß auf digitale Collectibles vom VfB Stuttgart und kaufen das jetzt alles komplett leer.
Leer. Okay, das wäre ein schlechtes Konzept, wenn es irgendwann keine Karten mehr gibt. Aber wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Werden vielleicht auch irgendwann, das könnte mal interessant sein, noch mit Menschen sprechen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das könnte schon spannend sein, wenn man uns mal dann erklärt, was da eigentlich die Idee dahinter ist, außer Geld zu verdienen. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich das, was an erster Stelle steht. Zurück nach Cannstatt geht's für den VfB übrigens am Freitag, dem 2. August. Und ich muss jetzt noch kurz was einspielen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das oder ob du das auch bei VfB TV verfolgen konntest. Da gab es ein Interview von Holger Laser mit Moishi, Schulti und Gordana. Hast du es gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen, weil ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen von dem Japan-Content erschlagen. Also das VfB-Account auf Twitter, wirklich mehr oder weniger alle 10 Minuten VfB in Japan, Hashtag. Wenn du auf die Webseite gehst, bei dem Slider oben, ich glaube von 5 Slides sind 4 auch Japan. Und ich bin kurz davor, das zu muten, weil mir ist es ein Stück weit zu viel. Andererseits finde ich es auch gut, weil wir haben gesehen, die USA-Reise vom VfB, die ist mehr oder weniger komplett ignoriert worden. Und ich glaube, daraus hat man schon gelernt, hat gesagt, hey, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig und dann nehmen wir 2 Tonnen Material mit, dann nehmen wir 70 Leute mit, dann nehmen wir Social Media Team mit und machen Content ohne Ende und nerven die Leute ein Stück weiter mit. Und also wenn man es macht, dann so, mir persönlich ist es halt einfach ein Stück weit zu viel.
Was mir nicht zu viel war, wie gesagt, dieses Interview, das Holger geführt hat mit Moishi, Schulti und Gordana, da ging mir wirklich das Herz auf.
Ja, dann spielt's bitte ein.
Diese 4 VfB-Legenden, ja, die muss ich euch jetzt zeigen. Wir gehen rein.
Endlich bin ich mal wieder zu Gast bei unseren Herren Zeugwarten und natürlich auch bei Gordana. Jungs, ihr habt richtig Stress. In 2 Tagen geht's los Richtung Japan. Bei euch, was wird da gerade gemacht, Micha? Was sehen wir da gerade?
Ja, wir haben gestern schon die Trikots vorbereitet mit den ganzen Namen. Wir haben ja 2 Partien. Und jetzt müssen wir quasi das Kürzel da drauf machen, die Spielpaarung hier drauf vorne noch beflocken. Und dann, ja, gibt's schon viel Arbeit. Ja. Gestern haben wir so circa 130 Trikots mal den Namen beflockt, den Rücken. Jetzt kommen da die Feinheiten noch, ja.
Genau, Thomas, können wir gerade das Mikro kurz rübergeben. Du bist ja gerade dran, das eine Spiel zu viel Kultur, aber natürlich auch viel Sport. Wir sind in der Vorbereitung, richtig?
Ja, wir sind jetzt Mitte drin. Für uns ist es natürlich, ja, viel Arbeit, aber ja, wir machen das gemeinsam und das kriegen wir hin. Wir schaffen das.
Ganz genau. Wie viel, Micha, vielleicht an dich die Frage, weil du da, das ist dein 3780. Das Trainingslager ist ja in dem Sinne auch. Wie viele Kisten haben wir denn?
Circa 60 Kisten, also ich denke mal so zwischen 1,8, 2 Tonnen werden es werden, die wir mal morgen Abend dann Richtung München unterwegs sein, wenn wir alles gepackt haben, so gegen 8 Uhr hoffe ich, dass wir wegkommen, dass wir um 10 in München sind, da werden wir übernachten in der Nähe vom Flughafen. Und dann gleich Donnerstag früh so um 6, 7 einchecken, dass quasi ein Flieger ist, bevor die Mannschaft kommt.
Genau da, Thomas, anschließend, die Jungs fliegen am Donnerstag. Ihr müsst vor, wir haben es gerade gehört schon, warum. Kriegen die Jungs dann, oder denken die dann an alles, wenn ihr schon weg seid? Hä? Und was denkst du, vergisst der ein oder andere vielleicht was? Aber ihr seid zur Stelle, oder?
Wir haben hoffentlich alles dabei, was von unserer Seite aus wichtig ist, was die Jungs natürlich alles brauche, da sind sie dann selber verantwortlich. Aber wir haben viele Sachen auch noch dabei, falls irgendwas sie vergessen haben. Wir haben immer eine Kiste mit Reservesachen dabei.
Genau, zumal, Micha, man muss ja eins sagen, rund um die Spiele, rund ums Training, da deckt ihr sie ja schon auch mit ab. Das ist ja schon so heutzutage, da guckt man, dass ihr alles an Equipment, an Schuhe dabei habt.
Genau, wir haben jetzt genügend Fußballschuhe noch eingepackt, Laufschuhe noch eingepackt. Klar, dass man halt auch viel kommt schon viel Arbeit auf uns zu, klar, ja. Darf man nichts vergessen, ja. Das wäre schlecht, man ist nicht da um die Ecke hier quasi.
Genau.
Feuerbach oder so ähnlich.
Genau. Ja. Nur einmal darüber zum Thomas. Auf der anderen Seite, ihr habt es gerade auch schon gesagt, viel Arbeit. Es ist ein Trainingslager, aber das Kulturelle, das ist schon auch was für uns alle ein Highlight. Also für mich ist Japan Premiere. Ich glaube, da geht es euch nicht viel anders.
Nö, also ich war jetzt selber nicht, also ich war wahrscheinlich auch noch nicht in Japan. Wir freuen uns auf jeden Fall, mal ein anderes Land kennenzulernen. Klar, mit dem Essen wollen wir beide ein bisschen Probleme haben, weil wir keine Fische mögen und ja, das Sushi ist nicht unser Ding, aber an unserer Figur schadet es wahrscheinlich bei beiden nicht, wenn wir da mal weniger essen können. Aber ich denke mal, wir finden trotzdem was, gibt auch was für uns. Und vielleicht bringt Nina auch mal ein paar Maultäschler mit, vielleicht haben wir ja Glück.
Aber meine Jungs essen dann jeden Tag Sushi. Und kommen die zurück sehr schön schlank.
Sehr gut, aber Gott, einer bleibt kurz da. Wie haben Sie es gemacht bis jetzt mit dem Packer? Bist du sicher, wir haben alles dabei, oder?
Ich glaube schon.
Also, dann.
Die funktionieren, die kochen, die zwei.
Sehr gut. Also, Daumen hoch und dann gute Reise. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag. Okay, Dankeschön. Ja. Tschüss.
Macht's gut. Jo, ciao.
Ja, herausragend. Tolles Interview von Holger Gordana Moischi. Und natürlich nicht zu vergessen, Schulti. Grüße gehen raus nach Japan. Und was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, Props an alle VfB-Mitarbeitenden, die wirklich im Hintergrund dieses Trips dafür sorgen, dass es den Spielern und dem Trainerteam, muss man an der Stelle sagen, an nichts fehlt. Also dieser logistische Aufwand, der ist wirklich brachial. Das ist ein Riesenpaket und man kann wirklich nur sagen, danke, großen Respekt an euch und ich hoffe, ihr könnt diese Reise wenigstens ein bisschen genießen, weil ich habe das Gefühl, dass das Team im Hintergrund irgendwie gar nicht so richtig was davon hat, dass man in Japan ist. Die sind irgendwie nur am Rumrödeln, also das ist schon großartig. Aber dennoch, wir müssen natürlich kurz über den Sinn des Japan-Trainingslagers sprechen und man kann wahrscheinlich auch darüber streiten. Ich glaube, einen sportlichen Mehrwert, ja, den zu attestieren, das fällt mir schwer. Auf den ersten Blick sehe ich das noch nicht. Im Gegenteil, ich glaube, die Strapazen sind wirklich nicht zu unterschätzen. Im besten Fall profitiert die Teamchemie davon. Ja. Der wirtschaftliche Aspekt dieser Reise, das ist halt enorm schwer, den zum jetzigen Zeitpunkt abzuschätzen. Aber so insgesamt, sage ich jetzt mal, ist das schon ein Wagnis vor so einer schweren Saison, die uns bevorsteht, jetzt so einen Trip zu machen. Die Trainingsbedingungen sind, was die Plätze angeht, natürlich toll, aber was die Umstände, die Witterungsumstände anbelangt, eher schwierig. Sehr hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, die Medien berichten über nichts anderes mehr. Wir hatten auch in der vergangenen Saison, muss man sagen, ein Trainingslager, das buchstäblich ins Wasser fiel. Du erinnerst dich, Österreich, die Mannschaft reiste dorthin, wollte sich vorbereiten. Der Platz wurde nach einem Unwetter unbespielbar. Man musste das Trainingslager abbrechen. Dann ist man nach Stuttgart gekommen. Auch da war es enorm heiß. Am Ende sind wir Vizemeister geworden. Also jetzt zu sagen, okay, nur weil es da besonders warm ist und die Trainingsbedingungen, was das Klima anbelangt, vielleicht nicht ideal sind, deswegen geht die Saison in die Hose. So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, Sebastian, da können wir uns beide drauf einigen. Also rein sportlich gibt es bessere Umstände, um sich auf eine Saison vorzubereiten.
Ja, absolut. Und so ein Bundesliga-Club hat natürlich auch nicht nur sportliche Felder, die er bearbeiten muss, sondern auch wirtschaftliche. Und man versucht da halt ja tatsächlich irgendwelche neuen Märkte zu erschließen. Ich persönlich bin da halt eher kein großer Freund von. Und wenn ich halt dann sehe, dass da irgendwie der SC Freiburg dann Sachen auf Twitter postet, Trainingslager Tag 9, da denke ich, okay, also die haben dann einen anderen Fokus und andere Teams haben einen anderen Fokus. Man macht sowas jetzt, kann man machen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, sportlich gesehen hat das keinerlei Mehrwert. Und ich hoffe, dass es dann wenigstens ein bisschen Geld in die Kassen spült. Und wie ich schon gesagt habe, man zieht das jetzt durchaus professioneller auf als noch die USA-Reise. Man hat sich Sponsoren an Bord geholt, die wirklich Geld geben werden. Und wie du gesagt hast, ist halt so, wie wenn der Außenminister mit irgendwelchen Industrievertretern halt nach Fernost fliegt oder sonst wohin. So mutet die ganze Reise ein bisschen an. Dann wird da die, ich weiß gar nicht, wer jetzt da begrüßt wurde, irgendwelche...
Das war, glaube ich, eine deutsche Schule in Japan, also in
ja, in genau, Kyoto. Aber auch Vertreter und Konsul oder Konsulgattin oder irgendwie sowas halt. Also der Fokus liegt bei dieser Reise sicherlich nicht komplett auf dem Sportlichen, sondern auf anderen Dingen. Das ist okay, das muss man vielleicht auch machen, aber ich hoffe sehr, dass es dann dem Team nicht auf die Füße fällt. Und was ich wirklich gerne wissen würde, ist, was Sebastian Hoeneß wirklich über diese Reise denkt und nicht, was er ins Mikrofon sagt.
Also ein Spieler hat mir gesagt, was er über diese Reise denkt. Das darf ich aber nicht sagen. Nee, ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, weil Rufen Kasper hat natürlich in den letzten Tagen viele Statements abgegeben und meinte natürlich auch, dass man die Fanbase sozusagen in Japan aktivieren möchte. Und da kann man natürlich auch darüber sprechen, ob es nicht vielleicht auch eine Fanbase gibt, die man aktivieren könnte, die in Brandenburg liegt oder so. Ja, also vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, da mal einen Markt zu attackieren. Denn da hättest du zumindest mal die Möglichkeit, dass dort Fans, die man vielleicht neu dazu gewinnt, auch die Möglichkeit hätten, Spiele des VfB Stuttgart zu besuchen. Ob die dann genügend Geld haben, um sich beispielsweise ein Trikot zu kaufen oder anderen Merch, sei mal dahingestellt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der VfB Stuttgart hier in Deutschland den kompletten Markt schon abgegrast hätte. Ja? Und wie oft haben uns Hörer, Hörerinnen geschrieben, die gesagt haben, Mensch, der VfB war im Trainingslager dort und dort und da bin ich zum ersten Mal mit dem Verein in Berührung gekommen und seitdem war es um mich geschehen. Also klar kann dir das auch in Japan passieren, allerdings ist dann halt diese Distanz schon sehr, sehr groß, um dann regelmäßig dabei zu bleiben. Du hast die Zeitverschiebung etc. Also warum nicht dann zum Beispiel, ja, wie gesagt, die neuen Bundesländer oder andere Regionen in Deutschland mal als mögliche Aktivierungsszene, wenn man so möchte, sehen und da mal hinfahren. Ja, und dann
kommt hat das nicht Heidenheim gemacht? Ich habe die ganzen Testspielergebnisse gesehen, wo sie immer zweistellig gewonnen haben, irgendwie 20-0, 18-0 und so weiter. Ich glaube, die sind über die Dörfer getingelt quasi. Ne? Und auch das könnte ich mir mit VfB vorstellen. Spiel halt von Lindau bis Heilbronn einfach in irgendwelchen Käffern. Ja? Also,
wobei da auch der sportliche Mehrwert zu hinterfragen wäre. Ja,
also absolut, wenn du, absolut. Ja. Da gebe ich dir recht.
Also dann kannst du auch direkt eine Laufeinheit machen, glaube ich. Die hat einen ähnlichen Wert. Aber
aber wirtschaftlich gesehen, ich glaube, ein Fan, den du in Japan gewinnst, also dass der zum Beispiel regelmäßiger Stadiongänger wird und sich Merch kauft und so weiter. Also du kannst da vielleicht Fans gewinnen, aber was bringen dir denn diese Fans? Aber das ist natürlich auch eine Frage, die wir mal Rufen Kasper stellen könnten, wenn er denn mal bei uns zu Gast wäre.
Das wäre toll. Und was wir ja auch schon mal gesagt haben, als diese Reise bekannt gegeben wurde, ich glaube, es funktioniert fast nur in diesen Regionen, wenn du Spieler hast aus Japan, ja.
Gut, und das ist natürlich schlechtes Timing. Also gut, Wataru Endo, ja, aber dass jetzt halt Ito so auf den letzten Metern quasi noch Richtung München wechselt, da hat er noch schnell Andre Chase eingepackt, der hat noch so, zumindest so ein bisschen dann Connection halt.
Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, der ist halt auch kein Zuschauermagnet. Also den wird halt auch kaum jemand kennen. Also stell dir vor, ein deutscher Spieler würde, weiß ich nicht, irgendwo in Italien in der U21 eines italienischen Erstligisten spielen, der regelmäßig gegen den Abstieg spielt und die fahren dann nach Deutschland ins Trainingslager, da würden die Leute denen jetzt auch nicht die Bude einrennen. Ja, also das sehe ich nicht. Was sie gut gemacht haben, ist, dass sie jetzt Guido Buchwald eingepackt haben, Shinji Okazaki, Goto Sakai und Kakao. Ja, das ist natürlich schon gut, dass sie die jetzt nochmal mitnehmen, weil gerade Kakao und Guido Buchwald durchaus Namen sind, die in Japan immer noch, ja, einen gewissen Klang haben. Also das ist schon ein guter Move, wenn man das so sagen möchte. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, okay, warten wir mal ab. Ja, wenn es Marketing-Erfolge gibt, wird man die ja irgendwann präsentieren können. Dann sollten die auch irgendwie messbar sein. Und was ich toll fand, als wir, ich meine, es war mit Alexander Werle, darüber gesprochen haben, wie erfolgreich denn, das war ich, glaube ich, alleine, genau, da warst du im Urlaub, wie erfolgreich denn die US-Tour war, hat er ja auch ganz klar gesagt, ja, das hat uns halt nichts gebracht. So. Und das sind ja dann auch Erkenntnisse. Also du kannst es im Endeffekt ja erst herausfinden, wenn du dorthin fährst. Ja, und was man definitiv sagen kann, rein finanziell lohnt es sich für den VfB dank DFL auf jeden Fall. Ja, also das macht schon was aus und man bekommt da auch ein bisschen Kohle, dass man jetzt für die DFL den Markenbotschafter spielt. Und dann schauen wir mal, wie sich das alles auswirkt. Wenn der VfB am Ende Meister wird und die Champions League gewinnt, wird sich keiner mehr darüber beschweren. Ja.
Genau, aber das meine ich. Ich denke, diese USA-Reise war halt ein kompletter Rohrkrepierer, aber man sieht ja jetzt an der Japan-Reise, man zieht das Ding halt komplett anders auf und professioneller investiert mehr. Man holt sich nochmal Sponsoren mit ins Boot, unabhängig von der DFL. Man nimmt Legenden mit, die in Japan Bezug hat. Man macht was mit den Collectibles. Man bombt die Leute auf Social Media voll mit Japan-Content. Also ich glaube, man hat seine Lehren daraus gezogen, dass das USA-Ding halt irgendwie so gar nicht gelaufen ist und startet jetzt einen neuen Anlauf, was auch völlig okay ist, aber dann wäre es halt auch schön, wenn man mal dann mit ein bisschen Abstand dann mal Ergebnisse sieht und mal hört, okay, hat was gebracht, in Japan haben sich jetzt drei neue Fanclubs gegründet und Pascal Stenzel hat auch einen Fanclub in Osaka oder irgendwie sowas halt. Also ich bin mal gespannt.
Das wäre cool. Das erste Pflichtspiel übrigens des VfB Stuttgart in dieser Saison, und das wisst ihr natürlich, findet am 17. August in Leverkusen statt. Dort wird sich der VfB zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Supercup holen, so viel steht jetzt schon fest. Um diesen Supercup gab es ja in den letzten Wochen ungewöhnlich viel zu berichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ansonsten war es bei mir so, dass ich vielleicht noch unmittelbar vor dem Supercup oder am Spieltag selbst etwas davon gehört habe. In diesem Jahr ist das anders, liegt natürlich auch daran, dass der VfB beteiligt ist. Aber wenn man sich überlegt, der Streit um den Austragungsort, das Fernbleiben unserer aktiven Fanszene, das sorgte durchaus für reichlich Diskussionsstoff. Und wie jetzt bekannt wurde, ja, müssen wir das Thema auch nochmal aufmachen, zumindest was den Austragungsort angeht, denn der Bayern 04 Geschäftsführer Fernando Caro setzte wirklich alles daran, diesen Supercup nach Leverkusen zu holen. Für ihn kam der VfB Stuttgart und der Standort Stuttgart auf keinen Fall als Supercup-Spielort in Frage. Die Begründung: Bayer hat das Double gewonnen, ja, ergo müsse in Leverkusen gespielt werden. Und das, Sebastian, teilte Caro auch jedem der neuen DFL-Präsidiumsmitglieder per Telefon klar und deutlich mit. Also er hat sie ernsthaft alle neun angerufen und ihnen gesagt, also ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn irgendwo dieser Supercup stattfinden soll, dann kann das nur Leverkusen sein, denn wir haben das Double gewonnen und sind ja auch ungeschlagen durch die Saison marschiert. Da. Also man muss am Ende sagen, die Akquise hatte Erfolg, denn bei der Abstimmung über den Austragungsort stimmten 7 DFL-Präsidiumsmitglieder für Leverkusen, nur einer für Stuttgart, ein weiteres Mitglied enthielt sich. Und eigentlich ja, hätte es diese Abstimmung ja gar nicht gebraucht, denn die DFL-Vereinbarung regelt, dass im Falle eines Double-Gewinners der Supercup beim Vizemeister stattfinden soll. Das ist schon spektakulär, oder?
Ja, aber wahrscheinlich ist das irgendwo festgeschrieben oder ist das so wie mit dem Ausgliederungsversprechen? Also immer mal wieder bekräftigt, aber nie irgendwo festgeschrieben. Ja, aber das Ganze ist ja aus meiner Sicht eine komplette Farce. Und irgendwie derjenige, der dann am meisten Stress macht, der bekommt dann wieder recht, wie so oft im Leben. Und dann gibt man halt das Spiel halt allein schon von den Zahlen her in ein kleineres, nicht so modernes Stadion, was allein schon monetär keinen Sinn macht, man mehr Geld verdienen würde, was ja immer ein sehr gutes Argument ist, wenn es um die DFL geht, wenn man es in Stuttgart stattfinden lässt. Egal, ob wir Fans jetzt sagen, das ist da halt besser aufgehoben, aber man könnte ja auch theoretisch sagen, in so einem Fall findet es immer in einem größeren Stadion statt. Aber es ist ja in den DFL-Regularien noch nicht mal festgelegt, dass es in Deutschland stattfindet. Also es wäre auch die Chance eigentlich gewesen, zu sagen, hey, wenn die zwei sich streiten, dann geben wir es nach Saudi-Arabien und alles ist super.
Ja, super, klar.
Natürlich nicht. Die Ultras wollen sowieso nicht kommen. Hey, das ist doch unsere Chance. Komm, wir geben es halt nach Fernost.
Japan wäre es doch gewesen.
Oder Japan, der VfB ist perfekt, eh schon da. Ja? Ja, also für mich ist das eine weitere Shitshow, wenn man sich diesen Bericht durchliest, was Fernando Caro da abgezogen hat und dass er, glaube ich, die gleiche Nummer nochmal abziehen wollte, weil Leverkusen am ersten Spieltag ein Auswärtsspiel hat, um Gottes Willen. Oder das für ihn überhaupt nicht okay geht, muss man sagen. Also was sich da so im Profifußball und unter den Funktionären für Egomanen tummeln, das ist halt sensationell.
Das können wir ja auch nochmal aufdröseln. Also es gibt eine Ausnahme zu dieser getroffenen Regelung, die ich gerade eben mit euch geteilt habe. Das ist, wenn es 2 Jahre in Folge zur selben Paarung kommt, ja, dann soll der Meister beim zweiten Mal Heimrecht genießen. Das hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr, 2023, gab es nochmal die Partie Bayern-München gegen Leipzig und die fand dann nicht in Leipzig statt, sondern in München. Und da gingen die Münchner 0-3 unter, muss man sagen. Und es gibt sogar eine Begründung, ja, warum man sagt, der Vizemeister solle dann Heimrecht genießen. Und die leuchtet mir auch ein. Denn bislang war es ja meistens so, dass der Meister beim Bundesliga-Auftaktspiel vor heimischer Kulisse spielen durfte. Aber du hast es gerade eben schon richtigerweise gesagt. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Leverkusen eröffnet die Saison jetzt nicht zu Hause, sondern in Gladbach. Die Jahre zuvor war es auch schon ein paar Mal der Fall, dass Bayern München als Serienmeister eben nicht zu Hause startete, sondern auswärts. Und eigentlich sollte man ja denken, Mensch, man könnte sich als DFL-Präsidium ja mal hinsetzen und eine klare Regelung treffen zum Austragungsort des Supercups. Ja, aber da muss ich auch dich hier an der Stelle enttäuschen. Zwar will man sich auf einer Sitzung mit dem Thema Supercup-Spielort befassen, aber man möchte keine generelle Regelung treffen. Ja, auch in Zukunft möchte man wirklich von Jahr zu Jahr individuell über den Austragungsort entscheiden und man kann sich auch wechselnde neutrale Stadien vorstellen, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht. Also allein stimmungstechnisch, ja, also finde ich das Quatsch. Ich finde diese Regelung, die man eigentlich sich selber vorgegeben hat, finde ich eigentlich super schlüssig und finde ich auch okay. Und ich finde es, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, eigentlich auch besser, wenn tatsächlich der Meister die Saison eröffnet und das zu Hause. Also das, finde ich, sollte eigentlich Standard sein. Aber gut, die DFL weiß es besser. Im Zweifel haben sie recht.
Oder auch nicht. Ja, die sind halt in allen Bereichen sehr flexibel. Also so organisatorisch, moralisch, generell, ja.
Wenn wir übrigens schon beim Thema Supercup sind, dann noch diese Info. Das Spiel zwischen dem VfB und Leverkusen wird durch ein technisches Hilfsmittel unterstützt, das wir noch von der EM kennen. Das Ball-EKG, Sebastian, wird zum Einsatz kommen, ja. Das System, ihr werdet es gesehen haben, visualisiert ja selbst kleinste Berührungen. Und wir erinnern uns natürlich an das EM-Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark, als Joachim Niel Andersen, so heißt er, den Ball an die Hand bekam und dann das über das Ball-EKG nachgewiesen werden konnte. Kai Havertz schritt an zum Elfmeter, verwandelte zum 1-0. The rest is history. Und logisch wäre jetzt eigentlich nur, dass dieses Ball-EKG dann auch bei der Bundesliga eingeführt wird. Dem ist aber nicht so, denn der Supercup dient nur als Test.
Frühestens, also das heißt, man nutzt den Supercup als Test für ein System, was sich bei der EM bewährt hat.
So sieht's
aus. Und egal wie der Test ausfällt, man wird es bei der Bundesliga nicht einsetzen.
Nicht vor 25, 26.
Sehr gut. Ja, ja. Aber das ist so das, was man auch ungefähr erwartet von der DFL.
Finde ich super. Ja. Und wenn ihr jetzt trotzdem sagt, Mensch, ich möchte unbedingt zum Supercup nach Leverkusen, dann gibt es etwas, das finde ich revolutionär beim VfB Stuttgart, denn man hat sich ein neues Ticketvergabekonzept überlegt. Für den Supercup, aber nicht nur dafür, sondern auch in Zukunft wird der VfB zum ersten Mal das Losverfahren einführen. Was
ich glaube nicht zum, ersten Mal, ne? Also ich meine, es hätte es vor zig Jahren schon gegeben. Also ich glaube, auch damals zu Champions League Zeiten, also wenn ich mich recht erinnere, wurden damals die Tickets schon ausgelost. Ich weiß gar nicht, gut, Internet wird es schon gegeben haben. Natürlich gab es ja schon. Aber ich glaube, auch da wurde verlost.
Ach cool, das wusste ich gar nicht. Guck mal an. Also da konnten wir zwei Sachen aufdecken, die ich vor dieser Ausgabe noch nicht wusste. Zum einen, dass der VfB schon 5 Asientouren hinter sich hat und zum anderen, dass der VfB schon mal Tickets verlost hat.
Also, genau, also ihr, die das hört und auch ein bisschen älter seid, so wie wir, damals Champions League Ticket, ich meine, es gab da auch ein Losverfahren, man musste sich quasi bewerben und dann wurde gelost. Aber schreibt es in die Kommentare.
Ja, sehr cool, sehr cool. Was müsst ihr jetzt tun, wenn ihr nach Leverkusen wollt? Ganz einfach, seit gestern, also Donnerstag, 9 Uhr, kann sich jedes VfB-Mitglied digital für bis zu 2 Karten bewerben. Diese Bewerbungsphase endet am Montag um 13 Uhr. Wann ihr euch bewerbt, ist egal, da unter allen Bewerbungen die zur Verfügung gestellten Karten nach dem Zufallsprinzip eben zugeteilt werden. Es ist also nicht mehr notwendig, und Sebastian, du warst ja Profi darin, sich mit 3 bis 40 Geräten im Shop anzumelden.
Ich hatte dann sehr viele Browserfenster offen.
Genau, um dann die Chancen auf einen niedrigen Platz in der virtuellen Warteschlange zu verbessern. Wobei, da muss man ja dazu sagen, diese Möglichkeit, ja, die gibt's ja eh nicht mehr. Wir haben beim Dauerkartenvorverkauf das neue Verfahren kennengelernt, zwar noch mit ein paar Bugs, wenn man so möchte, aber ihr wisst es noch, das Thema Einwahllink. So möchte man in Zukunft die Tickets beim VfB vergeben, aber dieses Losverfahren soll auch in Zukunft ab und zu zur Anwendung kommen. Ja, also das hängt so ein Stück weit von den vorhandenen Kapazitäten und den jeweiligen Spielen ab, aber der VfB, ja, behält sich das vor, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man eben dieses Losverfahren anwendet und nicht das Verfahren mit dem Einwahllink. Ja, und wenn es funktioniert, finde ich, ist das eine gute und faire Lösung. Weiß nicht, wie du es siehst.
Nein, ich finde es gut und ich finde vor allem gut, dass man jetzt ein etwas längeres Zeitfenster hat, dass man dann sagt, hey, von Donnerstag bis zu, ich weiß gar nicht, bis Montag, genau, könnt ihr euch für die Tickets bewerben, weil das war ja wirklich ein Kritikpunkt vieler Fans, die gesagt haben, hey, der Kartenverkauf beginnt am Donnerstagmorgen um 9 oder um 10. Ich arbeite da, ich sitze an der Supermarktkasse, ich fahre LKW, ich kann mich schlichtweg zu der Zeit nicht einwählen oder mich einloggen. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich übers Wochenende, wirklich von Donnerstag bis Montag für diese Tickets zu bewerben und jeder, der Tickets möchte, hat die gleiche Chance, Tickets zu bekommen, dann finde ich das eine faire Sache. Natürlich gibt es auch da wieder Kritikpunkte, aber ich finde, so die größten Kritikpunkte am bestehenden System hat man damit erstmal abgeräumt. Und wenn das funktionieren sollte, dann finde ich es gut. Na klar, kann man noch viele andere Faktoren irgendwann mit reinfließen lassen. Wir hatten ja schon mal angesprochen, man muss vielleicht schon eine Zeit lang Mitglied sein, 6 Monate. Vielleicht können auch langjährige Mitglieder kriegen vielleicht einen kleinen Bonus.
Wildcards.
Ja, oder Wildcards.
Das würde ich cool finden. Wenn du als langjähriges Mitglied eine Wildcard hättest, bedeutet, es gibt ein Spiel, da möchtest du unbedingt sozusagen die Tickets haben und dann setzt du diese Wildcard ein und hast dann irgendwie einen Losvorteil oder so. Das würde ich auch gut finden.
Genau,
dann,
genau sowas. Und was ich noch spannend finde, ist, ich habe jetzt für Leverkusen mich nicht um Tickets bemüht, wie das ist mit den Preiskategorien und mit den Plätzen und so weiter. Ne? Also da muss man sich im Detail mal mit beschäftigen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen was, also welche Tickets will ich und wenn ich die nicht bekomme, will ich vielleicht andere. Also das ist doch so ein bisschen tricky, aber ich finde es gut, dass man am Anfang jetzt erstmal einfach hält und wenn das funktioniert, dann kann man vielleicht noch aufsatteln und das Ganze ein bisschen komplexer machen, aber solange Mails nicht versendet werden, gar nicht ankommen und so weiter, bin ich ganz froh, dass man das jetzt erstmal möglichst simpel hält.
Ja, es wird auch spannend, wie man es natürlich dann mit den Champions League Tickets macht. Da wurde mir jetzt zugetragen, dass es sein könnte, dass man, sofern natürlich welche in den freien Verkauf kommen, also freien Verkauf für Mitglieder, muss man sagen, es wohl so ist, dass Mitglieder nur ein Ticket sich sichern können. Das ist ein Thema und weiß nicht, müssen wir abwarten, ob das auch wirklich so zutrifft. Das wird mit Sicherheit dann für Probleme sorgen, wenn es so kommen sollte. Und da ist natürlich auch dann die Frage, wendet man dieses Losverfahren für die Champions-League-Spiele an? Muss man sich dann überlegen, ob man sagt, dass Mitglieder, die sich ein Ticket sichern konnten durchs Losverfahren, bei der nächsten Runde vielleicht nicht mehr teilnehmen dürfen. Ja, so dass möglichst viele die Gelegenheit bekommen, zumindest mal ein Champions-League-Spiel sehen zu können. Das würde ich zum Beispiel auch gut finden, dass man sagt, okay, wenn du schon mal ein Ticket bekommen hast, dann bist du für die nächste Runde gesperrt. Ja, das könnte man sich ja auch überlegen. Und dementsprechend würde man den Pool verkleinern und die Möglichkeit für die Leute erhöhen, die in den ersten Runden eben leer ausgegangen sind. Aber wir werden uns mit dem Thema weiter beschäftigen, werden beim VfB nachfragen und euch dann darüber in Kenntnis setzen. So, dann haben wir noch, ich gucke auf die Uhr, es wird langsam eng, die Stunde haben wir schon längst gerissen, die Themen sind immer noch mannigfaltig, aber das möchte ich mit euch noch teilen, Trikotbeflockung war so ein Thema, das in den letzten Wochen auch auf unseren sozialen Netzwerken immer wieder angefragt wurde. Ihr habt es ja mitbekommen, in den letzten Wochen nach der Veröffentlichung unseres Trikots gab es immer mal wieder Fragezeichen zum Thema Beflockung. Im PR-Video und auf Fotos war deutlich zu erkennen, dass sich das Design der Rückennummern im Vergleich zu den letzten Jahren verändert hat. Im Marketingtext wurde darauf explizit verwiesen. Und jetzt war es aber so, dass unsere Spieler bei den Testpartien mit dem alten Flock aufliefen. Und das sorgte eben für Irritation. Die Erklärung ist relativ einfach. Zum einen geht es um den Tragekomfort bei den Spielern. Also das Trikot wird für den Spieltagsbetrieb zum Beispiel keinen genähten Brustring haben. Das Wappen wird auch etwas anders sein und eben auch die Beflockung. Und dann gibt's auch noch Spieldurchführungsvorgaben der DFL. Hier geht's natürlich um die Erkennbarkeit der Rückennummern für die Schiedsrichter, aber auch für die Medien. Und das führt eben dazu, dass man hier eine andere Beflockung gewählt hat. Für uns Fans soll das Trikot am Ende natürlich so authentisch wie möglich sein. Und natürlich soll das ja auch was Besonderes für uns einfach darstellen, dass wir mit diesen historischen Rückennummern sozusagen ins Stadion als Fans gehen dürfen. Und was ich sagen möchte, ist eigentlich nur, wenn ihr euch ein Trikot bei uns im Shop beflocken lasst, bekommt ihr natürlich den neuen historischen Aufdruck hinten drauf. Also die Nummern, die jetzt auch in der PR-Mitteilung etc. zu sehen waren, die sind dann auch bei euch beflockt. Ja, übrigens, Sebastian,
was aber auch bedeutet, natürlich sieht das Trikot, was ihr euch im Fanshop kauft, nicht so aus wie das Trikot, das die Spieler auf dem Feld tragen. Was übrigens im Detail noch nie so war. Also hinter jedem Trikot, was man sich auch für viel Geld kauft, steht ja immer Replik, weil die Spielertrikots nochmal anders gefertigt waren, schon immer. Aber bislang hatten sie halt denselben Rückenflock und insofern sind sie ja, authentisch, aber in dem Sinne auch wieder nicht authentisch, weil ihr nicht das Trikot tragt, was die Spieler tragen. Also ich glaube, dass wir jetzt wenige davon abhalten, sich das Trikot zu kaufen, weil es einfach cool aussieht. Aber ihr tragt nicht dasselbe Trikot wie die Spieler. Und wie gesagt, das war noch nie so.
Wobei die Frage könnte man schon stellen, ob man sich, wenn man darauf Wert legen würde, nicht auch die alten Nummern sozusagen hinten drauf lassen kann. Also ich glaube, gerade die Nummern, die wir bislang verwendet haben, ist so ein Standardding, was man sich bei jedem Sportladen irgendwie hinten drauf knallen lassen kann. Also wer das unbedingt so haben möchte, der kann es natürlich dann auch immer noch wie bei sich im Sportgeschäft vor Ort bedrucken lassen. Ja, und was ich noch mit euch teilen wollte, aus Marketing-Gesichtspunkten ist das neue Trikot bereits jetzt schon voller Erfolg. Ja, über 10.000 Stück wurden schon verkauft. Letzte Saison gingen übrigens 100.000 Trikots über die Ladentheke. Und ich behaupte jetzt schon mal, 24, 25 wird das locker toppen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dieses Trikot ist ein absoluter Win. Sieht richtig gut aus. Und wenn man sich dann so die Frage stellt, Mensch, die Dinger sind auch unheimlich teuer. Wie viel Kohle macht eigentlich der VfB damit? Die kriegen ja bestimmt locker irgendwie 60, 70 Euro pro Trikot in die Kassen gespült. Das ist nicht so. Ja, ich habe mal nachgefragt, pro verkauften Trikot bleiben beim VfB etwa 30% hängen. Heißt aber auch natürlich bei 100.000 verkauften Exemplaren 3 Millionen Euro Einnahmen. Ist ein Rohr, wenn man so möchte. Ist also schon gut.
Ja, auf jeden Fall. Und die Dinger sind wirklich teuer genug. Also da sollte zumindest beim VfB so viel hängen bleiben, dass es signifikant ist. Und neuer Heimtrikot sieht toll aus, gar keine Frage. Aber ich habe mir letztes Jahr ja das Heimtrikot gegönnt ohne Sponsor-Flock, weil ich dachte, das könnte mal eine Rarität werden. Aber ja, im Grunde genommen 100 Euro für so ein Ding, Und echte Schwaben oder auch Nike-Schmeckte machen es ja so am Ende der Saison, das Trikot von der Vorsaison kaufen und auch glücklich sein.
Ja, da ist man mit Sicherheit auch glücklich, keine Frage. Übrigens, neues Auswärtstrikot wird auch bald schon.
Wird es auch geben, ja.
Bald schon präsentiert vom VfB Stuttgart. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht schon beim Test gegen Kyoto was zu sehen geben könnte. Sebastian, wir hatten das Vergnügen, wir durften alle Trikots schon sehen. Und ohne zu viel zu verraten, wie zufrieden bist du mit dem neuen Auswärtstrikot?
Es wurde ja, glaube ich, von Magenta Sport auch schon aus Versehen ein Stück weit geleakt. Also,
ja, aber du hast ja auch die anderen Trikots gesehen.
Genau, also sehr, sehr klassisch. Und aber ich muss sagen, Torwart-Trikot, echtes Highlight. Also ja, das finde ich schon geil. Also das ist wenn der Sponsor-Flock nicht wäre, was man vielleicht auch mal abends zum Stadtbummel anzieht.
Also die Vorstellung wird es bald geben. Dann könnt ihr euch auch davon ein Bild machen und gerne uns in die Kommentare schreiben, wie euch das neue Auswärtstrikot, das dritte Trikot und auch das Champions-League-Trikot gefallen wird. Rufen Kaspar sagt übrigens zum Champions-League-Trikot, wir haben uns was Besonderes einfallen lassen. Und ich kann sagen, stimmt. Also
andere wäre auch ziemlich traurig, oder?
Also. Absolut, absolut. So, jetzt müssen wir wirklich aufs Gaspedal drücken, komm. Sebastian. Ganz schnell noch. Ich stelle dir jetzt wirklich Fragen mit Sprengpotenzial, wenn man so möchte. Also, Endo oder Terodde?
Endo.
Santi oder Stiller?
Santi, klar.
Dietrich oder MV?
Wow. Dietrich.
Moischi oder Fritzle?
Moischi.
Kapital oder Kurve?
Kurve.
Coca-Cola oder Pepsi?
Pepsi. Ich bin Schwibschwab Ultra.
Sehr gut. Also mag ich auch sehr. An der Stelle kann ich das verraten. Und ab der kommenden Saison haben wir die Möglichkeit, auch im Stadion endlich Schwibschwab, Pepsi, 7-Up, Miranda, ich weiß nicht, ob auch Mountain Dew und Rockstar dann im Angebot sein wird.
Oh, Mountain Dew wäre mega geil.
Also. Ja, die gehören ja alle zur Pepsi-Familie. Ja, ja, also ich als Pepsi-Fan kann sagen, ich freue mich, dass wir ab der kommenden Saison einen neuen Getränkeausrüster, wenn man so möchte, haben werden. Das wollten wir eigentlich mit euch teilen. Der VfB Stuttgart hat einen 5-Jahres-Vertrag unterzeichnet mit Pepsi. Und man darf davon ausgehen, dass der VfB finanziell deutlich dadurch profitieren wird. Nur mal zum Vergleich, bislang zahlte Coca-Cola irgendwas zwischen 500 und 600.000 Euro pro Jahr an den VfB. Und in Frankfurt kassierte die Eintracht deutlich über 1 Million Euro von Pepsi. Ja, also das wird sich monetär richtig ausschlagen für den VfB Stuttgart, wird sich wirklich lohnen. Und ja, also was man erkennt bei Pepsi, das wollte ich jetzt noch kurz mit dir teilen und du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen, dass sie in den letzten Jahren ja schon so eine Red Bull-Strategie fahren. Also sie überschwemmen den Markt als Sponsor, versuchen coole Events zu besetzen und also das verfängt schon, finde ich. Also das machen sie schon richtig gut. Pepsi war ja eigentlich mal komplett weg vom Markt. Und mittlerweile ist Pepsi eigentlich bei allen großen Events, Konzerten omnipräsent.
Ja, absolut. Also ich glaube, sie hatten damals wahrscheinlich in den 90ern irgendwie mal so eine Hochzeit, danach gefühlt irgendwie komplett weg. Und jetzt reüssieren sie. Und was ich spannend fand, war dann, dass sie ja doppelt so viel Umsatz machen wie Coca-Cola, was ich irgendwie auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also Geld für diese Sponsorings scheinen da zu sein. Ja. Und der Grund, warum sich der VfB dann für Pepsi entscheidet, ist natürlich, man verdient mehr Geld. Auch wenn natürlich Rufen Kaspar sagt, man hat Pepsi genommen, weil sie sich voll und ganz zum Konzept Cannstatt kocht mit dem regionalen Schwerpunkt committed haben, wo ihr auch sagt doch einfach, dass ihr viel mehr Geld verdient. Das reicht mir doch. Also mir ist doch egal,
ob
Coca-Cola, Pepsi, ich würde auch Afri-Cola nehmen oder River-Cola, wenn die halt mehr Kohle zahlen. Ne? Also egal. Aber dann sagst du halt einfach.
Würdest du auch Topstar-Cola nehmen?
Ich würde jede Cola trinken, aber
nein.
Schwipschwapp finde ich schon gut. Also ich werde beim ersten Heimspiel, da bin ich gar nicht da, dann beim zweiten Heimspiel auf jeden Fall einen Schwipschwapp bestellen.
Bei mir wird's immer dunkler, deswegen überspringen wir ein, zwei Themen und kommen zur U21 und da rumpelt es weiter, möchte man sagen. Gut, eine Woche vor dem Saisonstart in der dritten Liga steht Markus Fiedler und seine Mannschaft immer noch ohne Testspielsieg da. Ja, am vergangenen Wochenende gegen Regionalligist Astoria Waldorf verlor man. Am Ende hieß es 1-3 und das Toreschießen, das klappt auch noch nicht so richtig. Diesmal traf zwar Thomas Castanaras zum 1-2 Anschlusstreffer, aber nicht aus dem Spiel heraus, sondern via Elfmeter. Und das ist erst das zweite selbstgeschossene Tor. Ja, in der U21-Vorbereitung. Sie haben zwar noch ein drittes erzielt, aber das war ein Eigentor. Und so ein bisschen, ja, mache ich mir schon Sorgen um unsere Offensive. Dabei sind da eigentlich gute Jungs am Start. Ja, es ist ganz spannend. Ich will die Vorbereitung jetzt nicht allzu hoch hängen, weil man muss, glaube ich, auch immer wieder bedenken, dass ganz, ganz viele Spieler aktuell bei den Profis mittrainieren. Ich denke da an Max Herwart, Raul Paula, Samuele Di Benedetto. Das sind einfach Unterschiedsspieler. Gegen als Astoria Waldorf waren dann erfahrene Spieler wie Nicolas Sessa und Alexander Greuß nicht mit am Start. Also das schlägt sich natürlich durch. Aber ja, also ich bin mal gespannt, wie es dann läuft am 3. August gegen Rostock. Das ist das erste Pflichtspiel, dem ich durchaus entgegenfiebre. Also ich habe schon Bock auf diese Drittligasaison. Wir konnten ja heute abklären, Sebastian, dass wir auch zu den Drittligaspielen gehen dürfen. Und das müssen wir auf jeden Fall tun und uns da so ein paar Partien mit anschauen. Denn ähnlich geil wie die Champions League für die Profis ist, glaube ich, wirklich diese Drittligasaison für unsere U21.
Und wenn du sagst, wir dürfen, das heißt nicht, dass es uns verboten worden wäre, sondern wir sind mehr oder weniger akkreditiert, dass wir ins Stadion rein dürfen. Also natürlich hätten wir auch sonst uns die Spiele in Groß-Asbach angucken können, aber jetzt wird uns das noch erleichtert. Also das klang jetzt so ein bisschen, als ob uns das verboten worden wäre. Nee, also wir dürfen auf jeden Fall, aber jetzt haben wir auch guten Zugang quasi.
Ja, ein Test steht jetzt noch aus, vielleicht überzeugen mich die Jungs ja dann, und zwar am Sonntag trifft der VfB 2 auf den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Diese Partie findet auf dem Platz des TSV Eitrach statt, das ist im Kreis Ravensburg, also wer Bock hat, da vorbeizuschauen, macht das, und vielleicht wissen wir danach ein bisschen mehr und die Jungs haben das Toreschießen für sich entdeckt. Gut, Sebastian, viel habe ich dann nicht mehr, also ich habe eigentlich schon noch viel, aber wir sollten zum Ende kommen. Ja. Nochmal der Aufruf an euch, denkt dran, am Sonntag findet die Mitgliederversammlung statt. Das ist wirklich nochmal ein Anliegen von uns beiden, euch darauf hinzuweisen, kommt vorbei, ab 9.30 Uhr öffnet die Porsche Arena und ab 11 Uhr geht's dann los. Wir haben, das müssen wir an der Stelle auch sagen, bei unserer Special-Folge am Dienstag die Tagesordnung nicht so wiedergegeben, wie sie am Ende auf der oder wie sie am Ende aussehen wird. Das lag daran, dass man daran auch nochmal geschraubt hat. Da gab es ein paar Änderungen, die man zu hinterfragen hätte. Ja, leider Gottes fehlt uns jetzt aber die Zeit. Aber da muss ich sagen, wenn ich da drauf schaue, wie da hin und her gedeichselt wurde, dass der Punkt an der richtigen Stelle kommt, dann wirft das bei mir nur noch Fragezeichen auf. Ganz ehrlich, also finde ich einfach scheiße,
sage ich genau. Ganz aber klar. Wie dann die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte am Ende aussieht, das wissen wir erst am Sonntag, wenn es losgeht, denn da können wir nochmal drüber abstimmen und da wird wahrscheinlich nochmal Anträge geben, dass die Punkte ein bisschen hin und her geschoben werden. Also es wird schon von Anfang an wird spannend. Also seid am Sonntag auf jeden Fall in der Porsche Arena und gebt eure Stimme ab für oder gegen Klaus Vogt, für Berti Suck, für Andreas Grupp, für beide, gegen beide. Also ihr könnt jede Menge wählen. Ihr könnt vielleicht hoffentlich einen Wahlausschuss wählen. Es ist super spannend. Und wenn ihr sagt, ihr könnt auch morgen am Samstag nicht ohne den VfB auskommen, dann könnt ihr zum Christopher Street Day gehen. Denn da hat auch der VfB wieder seinen Wagen. Und da geht's los in der Innenstadt. Und das ist um 13 Uhr. Also das Wochenende, ihr könnt es vollpacken mit VfB-Content. Erst bunt und lustig und froh. Und dann am Sonntag genau das Gegenteil.
Das klingt hervorragend. Wenn ihr Lust habt, schaut da vorbei, finde ich großartig. Die Themen, die wir jetzt hinten überfallen lassen, die ärgern mich ein bisschen. Fabian Wohlgemuth mit einem tollen Interview bei Sport1, ich möchte es einfach nochmal sagen. Und an der Stelle haben wir natürlich auch noch nicht über das Testspiel gegen Fortuna Sittard gesprochen. Wir dachten uns, das liegt jetzt dann fast eine Woche zurück. Wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich eine Woche her. Das sparen wir uns. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und ich hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Wir können euch an der Stelle versprechen, wenn ich nicht noch gekapert werde von meiner Freundin und am Sonntag nach München zu Taylor Swift fahren muss, wird es am Sonntag auch noch eine kurze Folge geben zur Mitgliederversammlung. Allerspätestens am Donnerstag nehmen wir eine fantastische Folge mit zwei Gästen auf und darauf freuen wir uns schon sehr. Aus dem Mediencontainer des VfB Stuttgart, dann das zu Gast der Interimspräsident. Oh, nein, Quatsch, ist Spaß. Nein, wir verraten jetzt noch nichts. Wir freuen uns aber drauf, Sebastian. Du wolltest noch was sagen.
Ich freue mich auch drauf und Mediencontainer in der Mercedesstraße könnte ein Hinweis darauf sein, dass die zwei Gäste, die wir haben, eventuell vom VfB kommen. Also insofern, das sei schon mal verraten. Und ich meine, also Mitgliederversammlung in der Porsche Arena oder Taylor Swift in München. Also, was ist denn das Sexier? Auf jeden Fall die MV. Insofern, ich rechne fest mit dir.
Und ganz kurz nochmal der Hinweis. Unser Vertrag beim VfB läuft am 30.06. aus und ich habe mir sagen lassen, für jeden Daumen nach oben steigen die Chancen, dass wir auch weiterhin diesen Podcast für den VfB machen dürfen und unser Angebot vielleicht sogar ausbauen dürfen.
Also, ja genau, wir gehen ins letzte Vertragsjahr, also demnächst, oder letzte Saison quasi. Ne? Also Daumen, Glocken, Likes, Kommentare. Schreibt rein, wie euch das Remote-Format gefallen hat, ob es okay ist, weil wir haben ja auch auch gesagt, in der Champions League-Saison, wir müssen häufiger aufnehmen. Es gibt viel mehr Spiele.
Ja.
Und da ist Remote natürlich eine komfortable Lösung für uns. Also wenn es euch gefällt, schreibt es rein. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es auch.
Genau. Also dann, wir freuen uns auf eure Kommentare und wir freuen uns auf die Mitgliederversammlung so ein bisschen. Bis dahin. Ciao.
Tschüss, Sebastian. Mach's
gut. Ciao.